ARD.
Danke für all eure guten Wünsche, die ihr uns nach Ninas Deepfake-Folge geschickt habt. Liebe geht raus. Heute haben wir was für alle, die uns gebeten haben, nochmal was zum Thema ADHS zu machen. Soll ich mich wirklich trauen, mein Geld auf einer Gaming-Plattform zu verdienen? Doc Simpson alias Patrick hat gedacht, es ist prinzipiell eine gute Idee. Zum Beispiel auf TikTok, Insta, Twitch und. Aus Scham davor, dass andere ihn dann vielleicht nicht mehr so ernst nehmen, hat er außerhalb der Online-Welt aber quasi niemandem von seinem Leben als Gaming-Comedian erzählt. Läuft eins seiner Shorts oder Videos mal wieder super gut, schütten Klicks, Views und Userzahlen Dopamin aus. Sie verleihen ihm einen Energiebooster. Aber er gibt uns auch mit, was er macht, wenn die Zahlen mal nicht so prickelnd sind. Wie er dann mit seinen eigenen Ansprüchen umgeht und warum er anderen zu der Gelassenheit rät, die er bei sich immer mehr findet.
Ich war total geil auf das Ritalin. Ich wollte das unbedingt haben. Und in den Ferien hat sie mir das halt dann einfach einen Deal gemacht, hat gesagt, wenn du das in den Ferien nicht nimmst und du brauchst es am ersten Schultag, kriegst du es. Und diese 2 Wochen Ferien haben gereicht, damit ich es am ersten Schultag nicht danach gefragt habe. Und damit war ich runter von dem Zeug. Ich wurde letztes Jahr auf einer Geburtstagsfeier angesprochen. Ey, du machst doch YouTube, oder? Ich so, ja, ja. Was Handwerkliches, oder? Ich so, nee, Gaming. Und da hast du gemerkt, das Gespräch war beendet.
Oh nein.
Man muss einfach mit sich selbst, glaube ich, ausmachen, was ist die richtige Dosis. Und ich habe für mich mittlerweile verstanden, es geht nicht immer nur nach oben. Und auch wenn es nach unten geht, zum einen, es geht immer irgendwann wieder nach oben, selbst wenn es Monate dauert. Aber das, was du hast, das ist einfach da und auf das kannst du immer stolz sein.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Wie sexy.
Total.
Wow. Ja.
Der Gangster, der Junkie und die Herren. Wir beginnen mit unserer Herrin. Nina, wie geht's dir? Was geht ab?
Ich liebe es, mit euch gemeinsam Schubladen zu öffnen. Ganz besonders in der BDSM-Fetisch-Kink-Welt. Und alles, was als so tabu betrachtet wird, vielleicht ein bisschen mehr ans Licht zu holen und festzustellen, dass es vielleicht doch gar nicht so tabu ist, gewisse Neigungen zu haben. Ja, das bin ich. Ursprünglich mal Automobilkauffrau gewesen. Ihr hört von mir auch öfter mal irgendwelche Autofacts oder ich lasse meine Passion für schnelle oder PS-starke Fahrzeuge durchblicken. Ja, bin, glaube ich, ein ganz facettenreiches Mädchen und freue mich sehr, in diesem Team sein zu dürfen mit meinen fabelhaften Kollegen, die mich nicht nur hier am Tisch unterstützen, sondern auch im echten Leben mittlerweile meine Freunde sind. Jungs.
Oh,
ja, Nina ist ein
bisschen softer.
Machen wir so?
Das ist das koreanische Herz.
Das ist das koreanische.
Oh, das ist ja mega süß. Ja,
sweet. Und der Gangster hat es auch hingekriegt. Ey.
Ja, das, ich kenne es von Squid Game.
Ah.
Der Squid Game guckende Max hat T-Shirts, auf denen steht Klack, Klack, Klack.
Ah, das war mal eine Zeit lang mein Motto. Das sollte erinnern eigentlich an meine Zeit in Haft. Aber wenn ich das heute so höre, erinnert mich das nur daran, dass ich über 40 bin. Und wenn ich aufstehe, dann hörst du so Klack, Klack, Klack. Es ist wirklich übel. Also es rattert und knackelt. Und nee, tatsächlich war ich fast 10 Jahre im Gefängnis, habe dieses Geräusch immer gehört. Und eine kurze Anekdote, ihr könnt an der Art, wie eine Tür im Gefängnis geöffnet wird, also eine Zellentür geöffnet wird, da könnt ihr wissen, also konnte ich erkennen, welcher Beamte das ist. Und ich wusste sogar, ob dieser Beamte einen guten Tag hat oder ob der einen Scheißtag hat. Also all das lernt man mit der Zeit so und das merkst du dann schon, weil der sagen wir, seid ihr der Mitte des Gangs. Dann hört ihr ganz vorne die erste Tür, dann hört ihr die zweite Tür, die dritte Tür, so dieses Klack, 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 Klack. Das kommt immer näher. Und bis der dann bei mir war, wusste ich schon, wie der drauf ist. Und dann konnte ich natürlich, wenn ich gedacht habe, ach, der hatte heute keinen Sex und dem seine Frau ist, hat einen richtig schlechten Tag und irgendwie läuft es überhaupt nicht bei ihm, dann konnte ich gleich in der Früh ihn gebührend begrüßen, so, ne? Mit was Netten, was Aufbauten, so wie, bei Ihnen läuft's überhaupt nicht, oder?
Oder na, Baby?
Mach mal die Tür von außen wieder zu, ich schlafe hier. So stellst du natürlich sicher, dass du gut behandelt wirst und alle eine wirklich gute Zeit haben.
Absolut. Da hattest du 10 ganz gute Jahre, ne?
Du kriegst so ein bisschen Training. Und das war ja der lustige Aspekt an der Zeit in Haft. Es gibt natürlich auch weniger lustige Aspekte. Und als ich entlassen worden bin, habe ich dann auch deswegen gesagt, für mich entschlossen, ich möchte das nicht nochmal erleben, ich brauche das nicht nochmal und habe überlegt, was ich sonst so machen kann. Und das Ding ist ja, diese 10 Jahre fehlen ja, die sind weg. Es ist so ein bisschen, als hättet ihr eine Ausbildung und ein Studium und irgendwas gemacht in einem Beruf, in dem ihr dann nicht mehr arbeiten wollt. Mhm. Das ist ja so. So, ne? Also ich habe alles gelernt, was dazugehört. Ich habe die Zertifikate, bei uns dann polizeiliches Führungszeugnis genannt, das beweist, wo ihr studiert habt, an welcher Uni ihr wart. Bei mir war es die JVA Straubing, war meine Uni. Und jetzt könnt ihr aber... gehen die meisten zurück in den Beruf, ne? Gehen wieder ins Rotlicht, gehen wieder ins Drogenverkaufen, ändern ihr Leben nicht. Und dann können die damit was anfangen. Aber bei mir wäre es einfach so gewesen, als hätte ich all das gemacht, um nie in diesem Beruf zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, aber wo kann ich denn hin mit diesen Qualifikationen? Was kann ich tun? Und dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht kann ich andere Leute davon abbringen oder abhalten oder zumindest den Fall, in dem sich viele befinden, abmindern, die Fallhöhe verkleinern. Und all das ist mein Beruf geworden. Das nennt sich dann Präventionsarbeit. Hab einen Verein gegründet, den Sichtweisen e.V. hinten mit AI. Und wir helfen da, wo wir können. Wir versuchen Angehörigen, Betroffenen rund ums Thema Kriminalität, rund ums Thema Substanzgebrauchsstörung, rund ums Thema psychische Erkrankungen versuchen wir zu helfen.
Außerdem Podcaster.
Ach ja.
Podcaster, sein Vater eigentlich.
Jetzt kommen wir zu dir. Hier sitzt ein Mann, ich sehe ihn gar nicht, weil der ist...
Der ist so getarnt, ja.
So gut, kannst du kaum was sehen.
Podcast.
Und gleichzeitig ist es ein Hinweis auf einen Teil deiner Vergangenheit. Also bin ich gespannt, was du uns jetzt alles erzählst.
Ja, es ist so. Also tarnen und täuschen lernt man bei der Bundeswehr. Habe ich aber schon viel früher gelernt, nämlich bei mir im Elternhaus, als ich mein Trauma erlitten habe. Und dort lernen musste, okay, wie sind gerade alle hier im Elternhaus drauf? Wie muss ich mich verhalten, damit ich nicht derjenige bin, der hier Ärger kriegt? Darf ich gerade laut sein? Darf ich sein? Darf ich lachen? Oder stresst es irgendjemanden? Und deswegen habe ich da schon recht früh gelernt, mein Verhalten anzupassen. Hat mir selber überhaupt nicht gut getan. Deswegen habe ich Fluchtwege gefunden. Und der erste Fluchtweg war Sport. Ich war ein recht guter Läufer, bin im wahrsten Sinne des Wortes von meinen Problemen davongelaufen, bis ich dann Gras über den Weg gelaufen bin und Alkohol, also in erster Linie Alkohol. Und die haben mich dann irgendwie abgeholt. Und dann bin ich mit denen zusammen rumgelaufen und haben noch ein paar andere Freunde eingesagt. Emma, Coca,
die
LSD, die ganze Bande. Und ich waren 21 Jahre lang dann unterwegs zusammen. Und irgendwie wäre ich in dieser Gang einige Male fast krepiert. Bin ich glücklicherweise nicht. Und dann habe ich irgendwann echte Liebe kennengelernt. Und das hat mir geholfen, mich selbst zu akzeptieren. Habe eine Therapie gemacht und seit 5 Jahren mittlerweile auch in der Präventionsarbeit tätig mit meinem Podcast Sucht und Ordnung. Aber auch hier sind wir ja auch schon seit 4 Jahren mittlerweile am Start. GJH. Dann haben wir noch die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt, die Junkies aus dem Web, wo ich mit 2 Kumpels über meine Befindlichkeiten spreche. Schulworkshops geben wir noch und ich habe irgendwann gesagt, hey, weißt du was, auch wenn du eine Ausbildung hast und auch wenn du eine ganze Zeit echt gut Geld verdient hast im Berufsleben, ist es eigentlich nicht das, was mich glücklich macht. Ich bin eigentlich so ein Typ, der gerne macht, was er will.
Glaubst du, das mit dem Weglaufen, das war jetzt eigentlich auch so ein bisschen ein Gag, aber glaubst du tatsächlich, dass das eine Rolle spielen kann?
Ja, absolut. Also ich habe es jetzt scherzhaft gesagt, aber ich glaube im Nachhinein, in der Retrospektive schon ganz klar, dass das Laufen der erste Fluchtmechanismus war, weil das war das einzige Ding, wo ich mich frei gefühlt habe. Sport in der Schule und besonders beim Rennen, weil da denkst du halt irgendwann nicht mehr oder beim Radfahren.
Und es schüttet auch Dopamin aus, ne? Ab einem gewissen Punkt kriegst du natürlich auch dieses Runner's High. Ich kenne das selber auch. Also ich habe auch nach einem schrecklichen Erlebnis angefangen zu laufen früher mal und bin vor jedem Training 10 Kilometer gerannt. Einfach für den Kopf, nicht weil mein Körper so, weglaufen das, macht schon Sinn.
Dann passt es, dass ich immer gechillt war. Ich war nie ein Läufer.
Bist nie gelaufen.
Stand my ground.
Ich hatte immer einen Freund. Ich hatte 9 Freunde, die waren alle schneller als du.
Ich hatte immer Pistole. Nein, das Ding ist, ich habe ja ein Trauma mit Läufern. Ich habe ja Angst vor den Läufern. Die machen mich immer fertig, weil die rennen immer von hinten an dich ran. Und da erschrickt man ja.
Da erschrickt man wirklich. Deswegen habe ich das Laufband bevorzugt. Da erschrickt man weniger.
Wir drei haben einen Doktor zu Gast. Dr. Simpson, ay caramba. Doc Simpson, ay, Dicker.
Hallo.
Oh, hast du den schon gehört?
Hallöchen. Noch nie tatsächlich. Also ich werde eigentlich eher gefragt, ob ich auch Krankenscheine ausstellen kann.
Ah,
Rezeptblock. Sag ich immer, das tue ich, aber ich weiß halt nicht, ob dein Chef das akzeptiert. Das musst du dann mit deinem Arbeitgeber ausmachen. Aber ja.
Bevor wir jetzt hier irgendwie, stell dich gerne kurz vor, du bist gar kein Doktor, richtig?
Nee, ich bin so weit vom Doktor entfernt wie du von Baden-Baden. Aber also mein richtiger Name ist Patrick. Im Internet gab es aber schon zu viele Patricks, deswegen habe ich mich Doc Simpson genannt. So kennt man mich seit mittlerweile 4-5 Jahren im Internet, ja. Hab einen Vollzeitjob, bin 33 noch, hab seit 1,5 Jahren eine wunderbare Tochter, Manager, also Vollzeitjob, Nebenjob, Content Creation und Familie, alles irgendwie unter einem Dach. Da kommt das ADHS vielleicht auch ganz gut, dass man das gut jonglieren kann. seitdem ich denken kann, eigentlich mit Herz und Seele Gamer. Also ich weiß noch, wie ich am PC meiner Eltern Lego-Schach gespielt habe und den ersten Gameboy bekommen habe mit Super Mario und Tetris und Pokémon und Pikachu läuft dir hinterher und herrlich, da könnte ich jetzt schon wieder eine Stunde drüber reden, wenn ich nur kurz damit anfange.
Muss ich ganz kurz reingrätschen, das ist das Ding, wo du so lange gespielt hast und auch spielen konntest, bis es immer blasser wurde und immer blasser und immer blasser und irgendwann kam dann dieser Strich und dann war Feierabend.
Das war nämlich das, ne? Beim ersten Gameboy konntest du nicht speichern. Du musstest deine Spiele entweder beenden oder jedes Mal von vorne anfangen. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, ich würde ausrasten.
Sonst haben sie immer noch gesagt, da kriegst du viereckige Augen.
Ja, genau.
Ich hab's nicht geglaubt. Ich dachte immer so, krass.
Bald geht's los.
Eigentlich cool. Gib. Nicht wie die anderen Loser mit ihren runden Glubschern.
Kriegst du viereckige Augen, wirst du dumm.
Jetzt überlege ich gerade, wir sind natürlich 10 Jahre auseinander. Du bist aber so ein bisschen in Richtung mein kleiner Bruder eher vom Alter. Deswegen weiß ich alles, was ihr gespielt habt, so von der Zeit her. Aber ich komme ja noch mal aus einer ganz anderen Zeit. So, bei mir war ja Street Fighter fertig, weißt du?
C64,
ne? C64, das haben schon Leute gespielt, aber ich nicht. Bei mir war das erste, was wir hatten, war ein Atari halt. So, cool. Und das war schon richtig cool. Wenn du den hattest, warst du schon weit vorne so.
Das musst du dir mal reinziehen, ne? Wir sind aufgewachsen mit dem, wo heute Leute sagen, Alter, das ist doch kein Spiel, das ist ein Krampf. Ja. So, und wir haben diese ganze Gaming Geschichte von Anfang bis Ende quasi mitgemacht bisher. Ja.
Und ich kann euch sagen, dass solange wie die Leute heute irgendwelche Open-World-Spiele spielen, solange haben sie früher Pong gespielt.
Du hattest halt damals auch nur Pong oder Tetris oder Pokémon und heute hast du gefühlt jede Woche ein neues Open-World-Game, was die 500 Stunden fesseln könnte, wenn du wolltest.
Aber wie bist du denn zum Gaming gekommen?
Tatsächlich, glaube ich, über Lego-Schach. So doof das klingt. Wir hatten damals so einen PC, der irgendwie für die Familiennutzung war. Und meine Eltern haben damals irgendwie Lego-Schach für uns installiert, so für mich und meinen kleineren Bruder. Und das hat mich irgendwie, also ich habe mit Schach heute gar nichts mehr im Hut, aber diese Sequenzen, wenn die Lego-Figuren sich gegenseitig die Köpfe abgeschlagen haben, wenn du eine Figur geworfen hast, das hat mich gefesselt. Und mein Vater hat dann noch Disketten gehabt. Und dann habe ich halt so seine alten Disketten immer angeschaut. Und du hast ja früher immer diese riesen Boxen bekommen. So, da lagen dann deine 20 Disketten drin und Anleitung und Poster. Und da habe ich Stunden verbracht, mir das einfach nur anzuschauen. Ich glaube, so ging das tatsächlich los.
Das ist so geil, dein Dad so, okay, Schach bringe ich ihm näher über Videospiele. Und er so, oh geil, aber Schach spiele ich nicht mehr, aber Videospiele. Und sein Dad so, oh mein Gott. Die erste Spiele, die wir ja hatten, und das kann man sich heute, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war auf diesem Amiga und C64, da gab es wirklich Sexspiele.
Welche gab es denn da?
Und es war wirklich schon so, genau, gesehen, also frontal in halt der schrecklichsten, schlechtesten Grafik einfach rein, raus. Und du musstest so schnell du kannst diesen Joystick hoch und runter. Okay. Und so schnell hat er dann halt gegeben. So.
Das hat
und
mir niemand gezeigt. Ich wundere mich.
Du bist doch viel zu jung.
Das gibt's bestimmt noch. Wenn jemand aus der Community eine Idee hat, geothsvr3.de, schreibt uns.
Dateien mit Pornospielen. An diese Adresse unbedingt.
Bitte nicht auf meinem Discord-Server. Ja,
selbst unbedingt.
Ey, Staffel 4. Ich dachte, es ist eine gute Idee. Und jetzt haben wir dich zu Gast.
Meine gute Idee war, wir haben es ja schon angeteasert, ich habe gehört, 3 Leute haben ADHS. Wenn ich mich abziehe, bleiben noch 2 übrig. Darf ich fragen, wer die anderen beiden sind?
Nee, Nina. Das fällt mir jetzt mal schön.
Also Roman und dann Nina, weil Max hat vorhin gesagt, er ist gechillt.
Das ist, wenn du so lang wie ich auf dem Planeten wandelst, dann hast du deine Neurodiversitäten einfach im Griff.
Nee, du Pollux.
Wir sind 10 Jahre auseinander, sagst du, ne? Wir reden in 10 Jahren nochmal, dann gucke ich mal, ob das stimmt.
Nee, ich habe ADHS, Mann.
Max ist berühmt für seinen ADHS, genau wie Roman. Und ich bin die Einzige, die wahrscheinlich kein ADHS hat und co-abhängig von den beiden ist.
Sehr gut. Sehr gut.
Aber auf die gute Art.
Auf die beste.
Also meine Idee war im Endeffekt, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, eben mit ADHS auf Plattformen wie TikTok meinen Content zu machen, was mich mental an einige Grenzen auch gebracht hat. Thema Dopaminsucht, Thema so diese Analytics, werden wir später sicherlich noch mehr drauf kommen. Und vor allen Dingen auch das Thema, dass ich das anfangs außer so dem allerengsten Familienkreis niemandem erzählt habe, weil ich ganz viele Vorverurteilungen miterlebt habe, wenn du irgendwem erzählt hast, dass du zockst. Ne? Da wurde es blöd angeschaut. Wir haben schon gesagt, du kriegst viereckige Augen. Da war wenig Verständnis da. Kellerkind. Dann kam ja die Zeit Anfang der 2000er mit den Killer-Games, als die Amokläufe waren. Also du hast ja im Endeffekt immer wieder dumme Sachen abbekommen. Kriege ich teilweise heute noch. Mittlerweile ist es mir ein bisschen egaler geworden, aber das war tatsächlich der Grund, warum ich ganz lange niemandem erzählt habe, was ich da im Internet mache, bis es halt dann irgendwann Leute mitbekommen haben. Das hat das Internet so an sich.
Also Gaming hat aber schon einen Wechsel durchgemacht, so die letzten 20 Jahre. Also von, das ist was, das machen Kids. Und ich glaube, hier ist, glaube ich, der stärkste Shift in der Wahrnehmung, in diesem Gedanken, dass es Zeitverschwendung ist. Ich meine, ein ganz klassischer Satz wäre ja gewesen früher, dass man gesagt hat, ja, davon wirst du nicht leben können. So.
Und das kannst du mal ein paar Kandidaten an, du.
Das kannst du heute halt definitiv nicht mehr sagen. Du kannst sagen, es ist schwierig, davon zu leben, aber aber
ich kann das schon gut nachvollziehen. Gerade, wann hast du deine Diagnose bekommen, deine ADHS-Diagnose?
Da war ich in der 5. oder 6. Klasse, also 11, 12, sowas in dem Dreh. Lass es 13 gewesen sein, allerspätestens.
Mhm. Okay, und frühe Jugend. Das kommt ja noch dazu, ne? Du entscheidest dich gerade dafür, Gaming-Content zu machen. Als ADHSler, dein engster Kreis weiß das. Da, wie oft haben wir gehört, ja, also mach da mal was Richtiges. Das ist jetzt nur so ein Ding wieder, ist nur so eine Phase. Konzentrier dich auf was, lern mal was Richtiges, Junge.
Ja, mach doch mal was Richtiges, ist ein schönes Stichwort. Also das gilt ja nicht nur auf das Content-Machen, sondern aufs Zocken allgemein. Geh doch mal lieber raus.
Ja.
Das fand ich nämlich sehr interessant. Du hast gerade gesagt, dass du in diesem Alter, also ne, diese eigentlich noch vor richtig Pubertät, so 12 oder so, aber als diagnostiziert wurdest. Und jetzt würde mich mal, wenn wir dich schon gerade da haben, interessieren, wie kam es soweit? Also die Diagnose, also wie ging überhaupt der Diagnosemechanismus los? Was waren die auffälligen Faktoren? Was waren die Schwierigkeiten? Wo hast du dich schwer getan? Wo bist du angeeckt und so weiter?
Das ist tatsächlich ganz lustig, weil ich bin in München zur Grundschule gegangen. Da habe ich ja auch schon de facto ADHS gehabt. Da ist das niemandem aufgefallen, weil die Lehrer mich händeln konnten. Ich war halt einfach immer sehr hyperaktiv. Ich habe klassischen Hummeln im Hintern gehabt. Ich habe gekibbelt. Ich war laut. Ich brauchte Bewegung. So. Und meine Grundschullehrer sind damit klargekommen.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen, wie die damit klargekommen sind? Also was war deren Herangehensweise?
Meine Grundschullehrerin zum Beispiel hat immer gesagt, ich soll mit dem Kippeln aufhören und ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben. Das habe ich nicht gemacht. Und dann hat sie mir so einen Gymnastikball hingestellt.
Hammer.
Da wollte ich drauf hinaus. Ja, mega.
So, oder wir hatten in der Grundschule, kann ich mich erinnern, hinten so eine Spiele-Lese-Ecke. So, da konntest du, wenn es geregnet hat, auch die Pause verbringen. Dann bist du da halt mal, komm, dann geh da mal hinter, turn da mal ein bisschen oder sowas. Ja,
das ist voll. Ich durfte immer in die Ecke dann.
Verstehen, ja.
Ohne Spiele.
Mit Gesicht zur Wand.
Nee, also die hatten Mittel und Wege, um quasi meine Hyperaktivität oder diese Energie, die du halt einfach als 6-7-Jähriger hast, die haben das halt einfach nicht als unnatürlich wahrgenommen, sondern haben sich halt überlegt, wie kann man das irgendwie handeln, dass der junge Kerl das rauslassen kann.
Wow, okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war gerade sehr, sehr spannend. Und dann ging es weiter zur weiterbildenden Schule, weiterführenden Schule.
Genau, dann sind wir mit dem Schulwechsel zur 5. umgezogen nach Rheinland-Pfalz. Und in Rheinland-Pfalz war es im Endeffekt genau das Gegenteil. So, da hieß es dann stillsitzen, mach dies, lies das. Und da warst du dann das Problemkind, weil du halt hyperaktiv warst. Und soweit ich das erinnere, wurde meine Mutter einfach damals nahegelegt, das mal testen zu lassen. Und dann der klassische Weg, ne, Ritalin erstmal. Das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das halt einfach ein Teufelszeug ist. Zumindest war es das für mich. Und haben dann über die Ferien, ich habe das meine Mama vor ein paar Monaten erst lustigerweise gefragt, die hat wirklich gesagt, das war wie so ein kalter Entzug damals. Ich war total geil auf das Ritalin, ich wollte das unbedingt haben. Und in den Ferien hat sie einen Deal gemacht, hat gesagt, wenn du das in den Ferien nicht nimmst und du brauchst es am ersten Schultag, kriegst du es. Und diese 2 Wochen Ferien haben gereicht, damit ich es am ersten Schultag nicht danach gefragt habe. Und damit war ich runter von dem Zeug und habe das seitdem im Griff. Also ich würde behaupten, ganz viele Leute, die mich neu kennenlernen, merken das erstmal im First Step gar nicht.
Mhm. Ja, spannend. Also das ist tatsächlich so ein Ding, ne? Medikinet, also Ritalin ist ja ein Markenname, gibt auch noch andere Medikinet-Präparate. Ist ja eine amphetaminähnliche Substanz und natürlich wirkt, das wirkt im Körper. Wir haben dafür die Rezeptoren und hier geht es so ein bisschen auf diese groteske Wirkung. Manchmal, gerade bei neurodiversen Personen, wirkt das halt oft umgekehrt, so dass man sich konzentrieren kann, so dass man ruhiger wird. Und deswegen ist das auch immer das Standardmedikament. Aber gerade im Jugendalter oder im Kinderalter, da bin ich persönlich gar kein Freund von, weil es ist immer noch eine Stimulanz. Ne?
Also ich weiß noch, im Studium hatte mich damals eine Kommilitonin, als wir so im ersten Semester noch ganz frisch und viel zu viel zum Lernen. Und dann meinte sie, oh, lass mal Ritalin nehmen, dann können wir uns voll fokussieren und werden das schaffen. Und ich so, nee, ich lass das mal lieber. So, weil die wusste das auch nicht mit ADHS. Ich so, nee, ich nehme lieber kein Ritalin zum Lernen jetzt.
Aber gerade aus dem, was du gerade beschreibst, kommt ja der Mythos, dass sich ADHS verwächst im Alter. So, weil die Erwachsenen natürlich Mittel und Wege gefunden haben, Coping-Strategien gefunden haben, ihr Leben so gestalten, dass das nicht mehr so auffällt. Weißt du? Und ich denke mir immer, wenn man uns drei jetzt in die Klasse setzen würde, unter derselben Prämisse wie früher, nämlich haltet mal jetzt die nächsten 5 Stunden oder noch länger eure Klappe und sitzt da schön brav still, dann würden wir dieselben Probleme entwickeln. Innerhalb kürzester Zeit so. Also,
no chance. Also das fällt mir schon in irgendwelchen Meetings in der Arbeit oder sowas schwer. Mhm. Ich glaube, man hat im Erwachsenenalter mehr Mittel und Wege, damit besser umzugehen. Aber ich merke immer wieder, so dieses Thema Vergesslichkeit zum Beispiel auch, so 1000 Sachen im Kopf gleichzeitig haben und dann die beste Idee, die du vielleicht gerade für deinen Content hattest, fuck, was war das jetzt nochmal gleich? Mhm. Ja, weil du gerade wieder 80 andere Sachen gemacht hast. Das bleibt dein Leben lang. Also das kannst du nicht verwachsen, wie du so schön gesagt hast.
Dennoch, wenn ich jetzt meinen Bruder, der hat eine ähnliche Karriere, bloß bei dem ging es früher los. Und bei dem hat zum Beispiel Medikinet halt sehr, sehr gut funktioniert. Und der hat es als Erwachsener dann auch abgesetzt oder als Teenager. Und dann, ich dachte immer bei ihm, der ist so dieses Beispiel für das, der verwächst sich. Und er ist auch ein Gamer. Und da ist nämlich dieser Widerspruch, glaube ich, was ganz viele Leute nicht verstehen können. Hey, dieses Kind kann nicht ruhig sitzen, dieses Kind kann nicht zuhören, dieses Kind will nicht irgendwie mit den anderen. Aber jetzt setze ich den vor, früher hat man immer gesagt, vor dieser Spielbox oder so, dann setze ich den vor dieser Konsole. Oder
Flimmerkiste.
Und plötzlich ist der 4 Stunden ruhig.
Ja, das lag an den Pornospielen aber dann.
Ich muss gegangen wie so ein Rasensprenger.
Das ist doch schon auffällig, oder? Also weißt du zufällig, warum das so ist? Also warum du bei Videospielen so fokussiert sein kannst? Für dich selber, nicht mal wissenschaftlich, sondern einfach, was es dir gibt, was dir das andere nicht gibt?
Das Lustige ist, selbst da kann ich es nicht immer. Also selbst bei Videospielen merke ich immer wieder mein ADHS mit dem Thema, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, vielleicht mit Filmen oder Serien oder einem Buch auch. Ich fange Spiele an, spiele das, finde das geil und dann kommt mein Gedanke so, wow, du hast auch noch das andere Spiel. Und das und dies und jenes. Mhm. Und du glaubst nicht, wie oft ich dann schon da saß, ach komm, dann machst du das aus und startest das andere. Spielst das wirklich original 5 Minuten? Mhm. Ach, das andere Spiel war geiler. Oder doch was ganz Neues. Ich bin so der Typ, ich will dann immer was Neues anfangen, weil ich immer denke, was Neues ist in dem Fall was Geiles, weil ich kenne das noch nicht. Und das kenne ich ja schon. Mhm. Was es dann wirklich schafft, ist, dass ich wirklich mit mir quasi, ich sag mal, in den Dialog gehe und mit mir ausmache, jetzt spielst du dieses Spiel zu Ende und als Belohnung kannst du dann irgendwann das nächste anfangen. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wirklich kurze Spiele zu spielen.
Geil.
Also wir hatten es ja vorhin mit den 100 Stunden Open World. Das mache ich kaum noch, weil ich weiß, ich schaffe das gar nicht mehr. Ja, also safe. Klar, privates Umfeld, Familie und sowas kommt dazu. Aber das in Kombination mit all dem spiele ich jetzt lieber Spiele, die ich nach 20 Stunden beendet habe. Dann weiß ich, okay, geil, jetzt kann ich das nächste spielen.
Du spielst jetzt dein Spiel zu Ende.
Deswegen habe ich FIFA so geliebt, weil du hast deine 4-Minuten-Halbzeiten oder 6-Minuten-Halbzeiten online und nach dem Spiel ist halt Feierabend, dann kannst du entscheiden, ob du noch eins spielst oder nicht. Ja. Aber bei so Open-World-Geschichten, wir haben ja kurz vor der Episode über Gothic 1 gesprochen und auch das Remake, vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Da war einfach 3 Wochen lang hatte ich kein Leben, weil ich war in der Konsole drin.
So. Das ist doch schön.
Eigentlich voll geil, ja.
Aber das Gute ist, an einem guten Open World ist, das triggert ja wieder dein Abarbeitungsding, ne? Dann hast du da irgendwas auf der Map hier, hier, hier. Wenn die Spiele gut gemacht sind, dann kriege ich da schon auch irgendwie meinen Fokus wieder rein. Dann ist eher das Problem, du guckst auf die Uhr und denkst dir, fuck, wo sind die letzten 8 Stunden hin?
Ich habe ja ewig lang sowas nicht mehr gespielt. Und jetzt, ich war krank, hatte ich zum Glück die Zeit. Ich dachte aber so, Alter, ich kann verstehen, warum Menschen sich in diese Welten flüchten. Auch da gibt's ja auch schwierige oder gefährliche Konsummuster. Ich kann das so gut verstehen, weil da feierst du halt peu à peu deine Erfolge. Du wirst auf jeden Fall aufsteigen, es sei denn, du machst was komplett Dummes. Und wenn du dann, ich sag mal, auf dein echtes Leben guckst, in Anführungsstrichen, da ist es halt deutlich schwieriger zu ranken, ne?
Ich habe genau dazu mal so einen Sketch gemacht, der das so ein bisschen überspitzt darstellt, wo ich mich quasi selbst frage, so, ne, der 30-Jährige fragt so, ey, warum spielst du denn mit 30 immer noch Videospiele? Und dann kommt quasi so als Antwort, ja, weil ich Sachen machen kann, die ich im echten Leben nicht machen kann. Und dann sagt er so, du meinst Drachen bekämpfen, die Welt retten? Und der andere dann halt natürlich, um den Witz zu haben, nee, ein Haus bauen und eine Frau heiraten. So, ja. Aber genau das ist das, was du sagst, ne? Du hast ein Level up, du kriegst einen legendären Gegenstand. Deswegen funktionieren ja diese ganzen Sachen mit Battle Pass, mit irgendwelchen Skins, mit irgendwelchen Items, die irgendwo time-limited sind, ja, deswegen funktioniert das ja so gut. Weil du das willst, dann hast du das endlich nach einer ewig langen Zeit, dann hast du dieses Erfolgsgefühl und dann kommt das nächste Add-on, der nächste Battle Pass und dann geht die Jagd von vorne los.
Exactly.
Ich weiß, warum ich das nicht mache.
Wir sind gerade echt weit rausgeschwommen.
Ja, genau. Eigentlich vom Thema ADHS, da würde ich vielleicht nimmst du uns gerade nochmal mit zu der Zeit, in der das bei dir diagnostiziert wurde, weil einige, glaube ich, gar nicht wissen, wie so eine Diagnose abläuft und wo man sich dahin wendet.
So wirklich genau weiß ich es tatsächlich gar nicht mehr. Weil da, wie gesagt, ich war 12.
Tatsächlich, für den Anfang, wenn man so einen Verdacht hat, gibt es so Online-Tests. Ne? Da gehst du so 100 Fragen durch. Und oft gleichen sich die Fragen auch, weil die Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen gecheckt werden soll. Und dann gibt es am Ende so einen Score. Und wenn du von so und so vielen Punkten...
Von 100 Punkten nur 50 erreicht hast, dann solltest du dich vielleicht wohin wenden.
Ja,
so
bei
100,
bei 50 Punkten bist du schon gut dabei. Aber dann hast du auf jeden Fall einen Indiz und damit gehst du zum Psychiater. Und die ADHS-Diagnose wird dann beim Psychiater getroffen und da machst du auch nochmal einen Test. Und da werden dir dann auch so Fragen gestellt wie, ey, hast du eigentlich deine Zeugnisse noch? Wenn ja, was standen da eigentlich so drin? Da ist Max, glaube ich, der bessere Kandidat, weil ich habe meine verbrannt nach der 10. Und so, Alter, natürlich habe ich keine Zeugnisse, Junge.
Aber so die Zeugnisse am besten in dem ausführlichsten Diagnoseverfahren und so, dann wollen die auch sehen tatsächlich. Dann reicht es nicht nur, dass du das sagst, sondern im besten Fall zeigst du sie, bringst sie. Und dann wird natürlich nach sowas gesucht wie, der aufgeweckte Schüler wäre besser, wenn er nicht so viel stören würde. Bei mir war immer so dieses, wenn er wollte, könnte er mehr. Und das ist natürlich eine Formulierung, die mir sehr nachgehangen hat und wenn er sich doch nur Mühe geben würde und so. Und erst durch die ADHS-Diagnose, das muss man auch mal sagen, wurde das ja klargestellt, dass das eine falsche Formulierung ist. Und die Formulierung sollte eigentlich heißen, hey, guck mal, der will wahrscheinlich, aber er kann vielleicht nicht. Mhm. Und so geht's ganz, ganz, ganz vielen Kindern, dass eben gesagt wird, hey, du, wenn du nur wolltest, dann könntest du. Dabei ist es anders. Also, bei mir war das nicht. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich nicht will, sondern ich hatte den Eindruck, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann explodiere ich. So. Oder wenn die jetzt nicht aufhört zu reden, weil irgendein anderer irgendwie langsam irgendwas gefragt oder erklärt hat, ich muss das Federmäppchen nach der werfen, weil die hört nicht auf. Ich kann nicht. Und das war es zum Beispiel. Also man spricht dann auch in dem umfassenden Diagnoseverfahren gerne von der Fremdanamnese. Also man spricht dann nicht nur mit den Betroffenen, sondern fragt auch mal im Umfeld. Mhm. Da tauchen dann noch Sachen auf, die man selber vielleicht gar nicht so im Schirm hat. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Also desto umfassender ihr die Diagnose machen lässt, desto besser ist es. Weil dadurch wurde dann auch zum Beispiel bei mir im Haushalt nochmal ein anderes Verständnis für meine Schwierigkeiten geschaffen. Mhm. Wenn nämlich dann ein Psychiater oder eine Psychiaterin da sitzt und sagt, eine medizinische Psychologin können es auch machen, Hauptsache ein Doktor, und sagt, hey, wie ist es denn, wenn ihr jetzt gerade los wollt und so? Rennt er dann oft nochmal rein, vergisst er dann seinen Schlüssel und so? Ey, und dann, wir sind halt, weißt du, wir sind zu spät dran, ich renn rein, will meinen Schlüssel holen, 30 Sekunden, eine Minute später schaut meine Frau, was ich mache und ich nehme eine Story auf. So. Und überleg gerade, welcher Emoji passend wäre. Von außen denkst du, will der mich verarschen? Wenn dir aber jemand sagt, hey, das ist ganz typisches Verhalten für eine Neurodiversität, dann wird es leichter, das zu verstehen. Auch wieder nicht, der will nicht, sondern vielleicht kann er nicht. Und was macht man mit jemandem, der nicht kann? Man versucht, diese Situationen ja auch zu entschärfen, ganz oft. Anstatt dann reinzugehen und zu sagen, wieso kommst du jetzt schon wieder zu spät und so. Ich weiß ja gar nicht, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. So, für mich fühlt es sich nicht fehlerhaft.
Und dann entsteht Reibungspotenzial, weil man sich angegriffen fühlt und dann eskaliert die Situation.
Dann kommt der Streit und das ändert sich natürlich. Deswegen, die Diagnosen sind sehr, sehr wichtig. Deswegen danke für die Frage. Also man kann das sehr gut diagnostizieren. Das Problem ist, wenn ihr jetzt damit gerade zu einer dieser Stellen geht, werden die sagen, okay, wir sehen uns in 12 Monaten oder noch oder wir nehmen gar niemanden an. Und das ist ein großes Problem, es ist ein Defizit. Es ist nicht so, wie viele jetzt uns das verkaufen wollen, ja, jetzt hat jeder ADHS plötzlich, sondern nein, jetzt diagnostizieren wir. So, jetzt wissen wir, wonach wir suchen müssen und ja, der Anteil an Menschen mit ADHS ist fucking viel größer, als wir es je dachten.
War er schon immer übrigens.
War er schon immer, ohne, war er schon immer.
Ohne ADHSler, da, das gibt so eine Theorie von Vera Birkenbiel.
Kein Feuer.
ADHSler wären wir niemals irgendwie Nomaden geworden, weil die immer diejenigen waren, die geguckt haben, ey, wo gibt es denn eigentlich hier was Neues zu essen? Und wo finde ich
mit dem Blick auch.
Genau so. Hä? Mammut?
Was ist denn das? Feuer? Oh, heiß. Ey, lass mal was reinschmeißen. Ha, guck mal. Und dann der andere, ey, lass mal wieder raus. Und, oh, schmeckt.
Ey, aber, so lief's. Ich mache jetzt hier mal kurz einen Timeout, weil ich würde wirklich gern von dir, Patrick, erfahren, also du hast dich am Anfang so ein bisschen geschämt dafür, hast nur dem engsten Kreis Bescheid gegeben.
Ja.
Und hast du aber schon Gaming-Content gemacht oder was war dein Content?
Also angefangen mit Content habe ich mit Tutorials. Also wie stellt man OBS ein, wie streamt man auf Twitch, wie kann man da irgendwie seinen Stream aufhübschen, wie kann man da eben erfolgreich werden. Da habe ich auch schon niemanden wirklich großartig von erzählt, weil ich das schon so für sehr nerdig hielt, weil ich damals generell für mich, also heute bin ich stolz darauf, Nerd zu sein. Damals war das sehr negativ konnotiert, das Wort für mich. Mhm. Und habe halt dann eben vor 3-4 Jahren eigentlich eher durch einen blöden Zufall, weil ich dann endlich mal, also da muss ich persönlich Corona danken, so viel Zeit hatte, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich einfach mal. Weil diese Ideen, die ich da seit 3 Jahren raushole, die sind schon ganz, ganz lange da. Ich habe mich nur persönlich wirklich lange nicht getraut, das zu machen, aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und dann habe ich es eben einfach gemacht und habe gemerkt, hey, guck mal, es gibt Leute im Internet, die finden das cool. Aber trotzdem kriegst du auch gerade im Internet halt auch immer wieder sehr, sehr viel dumme Kommentare, die dann dieses innere Ich wieder bestätigen. Es macht dir Spaß, aber erzählen brauchst du das nicht. Also ich erzähle das heute noch nicht gerne. Ich werde eher drauf angesprochen. Mhm. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass ich auf Leute drauf zugehe und sage, ah, ich mache Gaming-Content. Ich wurde letztes Jahr auf einer Geburtstagsfeier angesprochen. Ey, du machst doch YouTube, oder? Ich so, ja, ja. Was Handwerkliches, oder? Ich so, nee, Gaming. Und da hast du gemerkt, das Gespräch war beendet.
So. Oh nein.
Und dann dachte ich so, next. Okay. Ich schule um auf was Handwerkliches. Das war gar nicht böse gemeint in dem Fall. Das weiß ich, aber das war für mich wieder so.
Es ist kein wertvoller Teil der Gesellschaft. Nein, 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 nein. So ein Ding.
Sie wollte, dass du ihren Van ausbaust halt jetzt.
Oh,
und
yeah.
Hier irgendwie so, ja, weißt du, das ist ja die ganz was anderes im Sinn.
So, wie oft hast du mit, also haben wir ja alle, mit so verurteilenden Kommentaren von Menschen, die irgendwie sich mal irgendwas angelesen haben und dann
Nicht mal angelesen, das wäre ja noch schöner. Meistens ist das einfach aufgeschnappt und weitergeplappert.
Genau, ich wollte gerade sagen, es sind eigentlich meistens so diese klassischen Vorteile, Schubladendenken. Ich habe letztes Jahr ein Gespräch gehabt, da habe ich jemandem erzählt, was ich eben so mache. Da ging es auch ganz grob um das Thema Social Media und dann hat er so gefragt, so, naja, und dann, also, du hast einen Job und du machst so Videos. Kommst du dann aus deinem Keller auch mal raus? So, Digga, ja, ich habe ein Kind, ich bin sehr viel unterwegs, um Gottes Willen, ja. Also, aber das war ein erwachsener Mann, der war vielleicht maximal 3-4 Jahre älter als ich, ja. Also jetzt in einem Alter, wo man sagt, der müsste das eigentlich verstehen, aber hat wahrscheinlich mit der Materie einfach nichts am Hut, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber dementsprechend dann, ne, Schublade auf, ach, der macht hier Gaming, Schublade zu, gehst du aus deinem Keller überhaupt raus?
Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen, die irgendwie Content kreieren, der Fall, dass davon ausgegangen wird, dass man nichts anderes tut. Man ist eigentlich nur vor der Kamera lebendig und ansonsten existiert man gar nicht. Also man geht nicht einkaufen, man geht auch nicht privat irgendwas erledigen. Man hat eigentlich kein Leben. Es ist nur das, was vor der Kamera stattfindet.
Genau. Du hast auch gefälligst nur vor der Kamera stattfinden.
Natürlich.
Das ist, ja. Und das ist tatsächlich ein Thema.
Und dein Erstkanal war so ein Tutorials, Menschen helfen, mit Social Media zu wachsen, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert. Und Das ist aber gar nicht das, was du jetzt machst. Wie ist denn das gekommen?
Tatsächlich eben durch diese Corona-Zeit. Also ich habe das gemacht. Ich kann auch nur sagen, wenn ihr Leuten helfen wollt mit Tutorials, müsst ihr ein dickes Fell haben, weil es weiß eh jeder alles immer besser grundsätzlich. Ganz schlimm.
Präventionsgame.
Ich war irgendwann sehr dankbar, dass ich das nicht mehr so viel machen musste. Nein, ich habe wirklich angefangen, irgendwelche Sketche auf TikTok hochzuladen. Und TikTok war vor 3-4 Jahren noch ein bisschen dankbarer, als es das heute ist. Bin da relativ schnell von den Followerzahlen fünfstellig geworden. Und habe dann so ein halbes Jahr später gesagt, weißt du was, nur TikTok ist auch doof. Jetzt guckst du mal, ob das auf YouTube auch funktioniert. Da hatten die gerade ihr Shorts-Format, also diese Kurzvideos, neu eingeführt. Und ich glaube, da habe ich innerhalb von einem Monat 20.000, 30.000 Abonnenten gewonnen. Das ging richtig, richtig schnell.
Geil.
Und dann war einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, na gut, ich habe einen Kanal, der war damals bei, ich glaube, 4.000, 5.000 Abonnenten. Und der andere, der irgendwo über 20.000 stand. Und dann ist die Wahl sehr leicht gefallen, auf was ich mich fokussiere. Weil dadurch, dass ich es nicht hauptberuflich mache, ist meine Zeit ein bisschen eingeschränkter. Und ich muss mir gut überlegen, was ich mache.
Weil du gesagt hast, Tutorial, das Feedback ist oft dann irgendwie, ja, dann wissen es die Leute besser. Oder hast du das Gefühl, dass es bei Comedy dann, dass da das Feedback angenehmer ist?
Ja und nein. Ja, nein, das ist immer das Problem, dass ein negativer Kommentar immer irgendwie 100 gute zerstört, leider.
Aber warte ganz kurz, da müssen wir jetzt mal machen, was wir bei GJH sehr, sehr gerne machen. Ja. Also du hast jetzt gesagt, da ist ja das Problem. Für wen?
Ey, für mich, nur für mich. Ah,
also das ist für dich, ja, sozusagen für dich. Ist es, also für dich ist es so, wenn 100 Kommentare und ein schlechter macht dir diese 100 kaputt.
Ich denke dann nicht mehr an die 100 guten, sondern ärgere mich über den einen schlechten.
Okay.
Nee, bei meinem jetzigen Content ist es eigentlich so, es kommt auf den Content an. Ich habe ja verschiedene Formate. Entweder ist es so eine richtig eklige Allmannhaftigkeit.
Also ich hab
so
ein paar, das Wort liebe ich.
Ja, es ist aber wirklich genau das. Ich habe ein paar Formate, da schicke ich deutsche Behörden in Fantasy-Universen, Jugendamt in Harry Potter, Finanzamt in Mittelerde.
Das ist sehr lustig. Jawohl, Baubehörde in Star Wars ist richtig geil.
Und dann kommen dir wirklich Leute in den Kommentaren. Ich habe in einem Video das Arbeitsschutzgesetz quasi nach Mittelerde geschickt zu Sauron, dass dem seine Orks mal Urlaub wollen, so ungefähr. Ne? Und dann sag ich wortwörtlich, 30 Tage Urlaub sind ja Standard. Und glaubst nicht, wie viele Leute schreiben, nee, es ist 24
sind gesetzlich.
So,
ja.
Leute, das ist doch scheißegal, darum geht's doch gar nicht.
Das ist Humorbefreitheit, wenn Leute einfach nur die Fakten haben wollen.
Aber da trifft es am besten. Allmannhaftigkeit ist das beste Wort dafür.
Es geht nicht anders. 24. Da war gesetzlich.
Aber Bro. Aber ich muss dir eins sagen, jetzt so von Creator zu Creator. Eigentlich müsstest du 25 sagen, damit diese Leute 24 schreiben. Yeah. Also freu dich über jeden Kommentar.
Ja,
genau das. Also dadurch kannst du ja sozusagen ausflanken oder weiß ich nicht, wie macht man es bei FIFA? Weil genau darum geht's ja.
Zerstören macht man bei FIFA.
Genau darum geht's ja. Hey, gib mir den Kommentar, in dem du das schreibst, weil Algorithmus weiß nicht.
Ja. Interaktion ist immer gut, ganz genau.
Ragebait. Ey, das ist... Ich
gib ihm.
Sowas müsste ich auch mal einbauen. Patrick, du hast gerade eben gesagt, ich mache das Ganze nebenberuflich.
Jawohl.
Also bei einem fast 90.000 Abonnenten-Kanal, warum nebenberuflich?
Es wirft nicht so viel Geld ab, wie du jetzt vielleicht glaubst, aufgrund der Abonnentenzahl. Also es gibt sicherlich auch Kanäle, die können mit 90.000 Abonnenten auf YouTube sehr gut davon leben. Aber die Monetarisierung ist halt auf YouTube ein sehr komplexes Thema, auf TikTok genauso. Und also zum einen könnte ich davon schlichtweg gar nicht leben, weil die Shorts, also die Kurzvideo-Monetarisierung viel, viel schlechter ist als die Longform-Monetarisierung, also alles, was länger ist als quasi diese eine Minute und im Querformat auf YouTube ist. Und das ist auch viel, viel schwerer im Longform, also im Querformat zu wachsen. 90.000 Abonnenten im Querformat sind monetarisierungstechnisch viel wertvoller als 90.000 im Hochformat, im Shorts-Format. Plus, hinzu kommt, ich habe letztes Jahr haben wir ein Haus gekauft, vorletztes Jahr haben wir unsere Tochter bekommen. Mir ist auch aktuell Sicherheit einfach ganz, ganz wichtig. Und die gibt das Social Media Game im Moment einfach aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, jeder, der sich da mal ein bisschen mit befasst hat, weiß, dass diese Kurven immer so laufen. Und ich brauche einfach im Moment eine gewisse Konstante, auch für mich, für meinen Kopf, das ist ganz, ganz wichtig. Meine Partnerin ist seit 1,5 Jahren mit der Kleinen zu Hause noch in Elternzeit. Da könnte ich diesen Druck, diesen Stress, das wird mich, glaube ich, im Moment völlig kaputt machen. Bin ich
ganz
offen.
Kann ich total nachvollziehen. So existenzielle Ängste sind eine Sache, die einem Schlaf rauben kann.
Ja, ja.
An alle, die gerne selber Content Creator werden wollen, das ist kein sicherer Job so. Also das muss man ganz klar sagen, ne? Du bist immer nur einen blöden Satz theoretisch davon entfernt, dass es das war so.
Ja,
gerade heute. Also du machst einen, wie du sagst, blöden Satz und du hast einen Shitstorm, du wirst gecancelt, whatever. Plötzlich diese, ich nenne es immer Meinungs-YouTuber, plötzlich hast du da so eine Bubble an Meinungs-YouTubern, die dich irgendwo zerreißen im Internet und du bist plötzlich weg. So,
was? Das, es gibt doch gar keine Cancel-Culture.
Ich bin ja Teil der Woken-Bubble, deswegen seid vorsichtig. Ich mache dann genau so ein Video, wo ich sage, also Roma hat da hier sich jetzt mittlerweile, er ist nicht mehr derselbe. Hat sich verändert.
Kontaktschuld. Schwieriges Thema.
Also, nee, aber ich finde es, das war gerade interessant, was du gesagt hast, auch, das war jetzt tief drin, aber mit diesem, dass es eben einen Unterschied auch im Content gibt, diese Short-Formen, also dass man sagt, hey, man macht etwas recht Kurzes, recht Knackiges, was da hast du natürlich auch vom Storytelling, vom Aufbau her, eine ganz andere Herangehensweise als bei einem Video, das ein bisschen länger dauert. Gleichzeitig, warum ist die Monetarisierung so schwierig? Wo willst du denn bei einer Minute Werbung reinhauen? Du kannst ja also theoretisch nur danach reinhauen oder davor und wer kriegt dann die Kohle? Ins Video in einer Minute ist schwierig, so diese klassische Werbung, wie wir es früher auch aus dem Fernsehen kannten, dass eben so eine Werbeunterbrechung kommt, gibt's ja bei YouTube auch. Das macht's natürlich auch schwieriger zu monetarisieren. Was du machen könntest, wäre natürlich Sponsoren. Also viele Leute arbeiten über Sponsoren. Ja, gibt's natürlich viele Menschen, die wenige Sponsoren haben wollen.
Obwohl ich mir vorstellen kann, beim Thema Gaming, Affiliate-Business könnte laufen, oder?
Bei mir tatsächlich gar nicht. Ich bin aber auch nicht so der Affiliate-Typ. Ich finde das immer krass, wenn Leute sich damit was aufbauen können. Ich kann das nicht so gut, weil mir das auch stellenweise unangenehm ist. So klickt jetzt auf meinen Link und kauft das. Ich mache das ab und zu auch, aber sehr dosiert. Dementsprechend ist auch der Output sehr dosiert.
Also nochmal die Art, Geld zu verdienen. Wir haben heute der Content Creator, das ist der Nummer 1 Beruf, den Jugendliche nennen mittlerweile, wenn man sie fragt, was sie machen wollen. Das hat aber weniger damit zu tun, dass sie wirklich wissen, was der Job ist und mehr damit, dass sie eben nur diese kleine Speerspitze an extrem erfolgreichen Leuten sehen. Das ist so, wie wenn du irgendwie, ich wäre gern Schauspieler und du hast einen Oscar-Preisträger jetzt vor dir so im Kopf. Es gibt aber eine ganze Armee Schauspieler, die keiner kennt, die aber auch irgendwie alle davon leben, mehr schlecht als recht und so. Und so ist es beim Content-Createn eben auch. Da dürft ihr nicht an die gucken, auf die ihr seht, sondern ihr müsst wirklich gucken, was steckt hinter diesem Job. Wie verdienen diese Menschen denn überhaupt ihr Geld?
Und was ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist der Satz, ja, Influencer setzen sich da ein bisschen vor die Kamera, reden irgendwas ins Mikro und verdienen sich dumm und dämlich. Der Weg dahin, den sieht keiner von euch.
Und der ist auch, wenn man oben ist, nicht leicht, weil man ja immer noch super viel zu tun hat hinter den Kulissen mit dieser ganzen Bearbeitung des Contents. Also eine Minute Video ist ja mehrere Stunden Material, was erstmal geschnitten oder auch vorher geskriptet und vorbereitet werden muss. Die jungen Leute, die sich denken, oder egal wer, sich denkt, dass das alles so easy ist, guckt, glaube ich, mehr auf den Lifestyle, den manche darstellen und möchte genau das haben, aber die wollen diese Arbeit nicht haben und auch nicht den Stress, den das mit sich bringt, wenn man eben mal einen schlechten Tag hat, nicht gut gelaunt ist, gestresst ist, keine Zeit hat und trotzdem noch was fertig machen muss, was online gehen soll.
Und absolut richtig. Und wenn ich ganz kurz nochmal zu diesem Affiliate einhaken darf, da würde ich nämlich die Brücke zu den normalen Kooperationen schlagen, was du gerade sagst. Das ist was bei mir eher funktioniert. Also ich mache dann eben im Gaming-Bereich Werbung für zum Beispiel Spiele. Also mittlerweile darf ich für irgendwelche neuen Releases, jetzt kam letztes Jahr Indiana Jones raus, da durfte ich zum Beispiel Werbung für machen, ja. Für sowas kriegt man dann auch Geld, natürlich. Aber, und das ist genau das, was du sagst, Nina, du musst dieses Video zu einer Deadline haben, das muss deinem Kunden gefallen, das heißt, du setzt dich erstmal hin, schreibst ein Skript. Das Skript geht, das sind alles Konzerne in einem Konzern, in einem Freigabeprozess, da gucken, weiß ich nicht, wie viele Leute drüber. Wenn da irgendeinem was nicht gefällt, kriegst du das zurück, dann heißt es, mach das neu. Dann schreibst du das Skript vielleicht ein zweites, ein drittes Mal. Also ich habe einmal wirklich mit einem Skript, glaube ich, 5-mal das Skript ändern müssen, wo das Video schon davor fertig war, weil dann der Marketingleiter gewechselt hat und der irgendwie gefühlt alles scheiße fand. Das war aber nicht zu Indiana Jones, nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt. Ist auch schon 2 Jahre her. Und dann musst du das aufnehmen, dann musst du das schneiden und so wie du das sagst, für ungefähr 30 Sekunden Video brauche ich mittlerweile 6 bis 8 Stunden. Ja. Je nachdem, wie aufwendig das Video dann im Editing ist. Und die Leute sehen aber nur 30 Sekunden und bewerten diese 30 Sekunden nach, finde ich geil oder finde ich scheiße.
Und haben es dann auch schon wieder vergessen.
Was mich jetzt noch interessiert ist, weil du hast einmal gesagt, das ist dir mit dem Gamen so ein bisschen auch unangenehmer. Jetzt haben wir gerade auf der einen Seite aber auch gehört, Kids finden es alle cool, wenn du sagst, ey, ich mache Gaming-Content, hier ist mein Kanal, an 90.000 Abonnenten, du bist der Lieblingsonkel. Gleichzeitig kommen wir nochmal zu dem Vater, der eigentlich gerne gehabt hätte, dass du Schach spielst. Jetzt,
ich glaube, das ist okay für ihn mittlerweile.
Ist es okay mittlerweile, aber, ja, aber hast du das schon manchmal auch so?
Auch davor schon.
Okay.
Nee, also für meine Family war das immer völlig okay. Mhm. Das ist auch eher wirklich so aus dem schulischen Umfeld. Ich kann mich auch noch erinnern, damals war halt einfach Fußball so ein Ding, da war es halt einfach cooler, auf den Bolzplatz zu gehen. Das habe ich auch gemacht, aber halt nicht jeden Tag, sondern vielleicht einmal die Woche. Und es ist eher heute noch so, bei Kids hätte ich jetzt gar nicht so das Thema, also wenn ich mal erkannt werde, sind es auch oft eher jüngere Leute, die mich ansprechen. Aber bei Gleichaltrigen, so, die haben dann auch irgendwie Haus und Kind und sind verheiratet und arbeiten den ganzen Tag und am Wochenende machen sie noch das Bad da neu. Dann denke ich mir, ich wüsste nicht mal, wie ich das Bad neu mache. Ich wüsste nur, wo ich nachschaue, dass ich jemanden anrufe, der mir das Bad neu macht, sondern ich hocke halt dann da und zocke und genieße das. Und da ist es eher so, dass diese Vorurteile und genau das, dass das da eher mehr stattfindet und dass es mir da einfach leichter geworden ist, das gar nicht zu erwähnen. So, ich spreche dann einfach gar nicht drüber, solange das Gespräch nicht darauf kommt. Und das mache ich auch heute noch oft.
Warum hast du dich denn so dafür geschämt? Weil du angreifbar bist, oder?
Nee, angreifbar bin ich eigentlich ja de facto nicht, sondern das ist einfach nur im Unterbewusstsein etwas, was mich persönlich belastet.
Das ist eine Abwertung von außen wahrscheinlich.
Genau, ich habe Angst, in eine Schublade gesteckt zu werden. Ich habe Angst vor dann diesen Blicken oder dass man dann irgendwie das Gespräch beendet wird oder man sich einen dummen Spruch fängt. Und das ist eigentlich eher das Thema. Das ist das ist ein reines Ich-Problem.
Vielleicht habe ich einen Tipp für dich. Weil das Ding ist ja, ich meine, ich bin Podcaster. Digga, das ist wirklich so, oh, okay, wow, Podcast. Deswegen, damit ich da dieses Ding umgehe und damit ich sage immer, ich bin Pornostar.
Oh.
Und dann ist immer, dann haben die Leute nämlich die Wahl. So, können jetzt entweder sagen, oh, ne? Und dann hast du auch.
Ich liebe deine Filme, sagen sie.
Ja, ich liebe deine Filme. Ach, du liebst meine Arbeit? Okay, gut. Hast du nicht gesehen meine Arbeit? Nee, Schmarrn, natürlich nicht. Ich hätte einen anderen Tipp. Kack drauf. Kack drauf. Ja. Und noch was, und warum brauche ich dich dafür? Wer, wenn nicht du, kann diese Perspektive, wenn schon nicht ändern, zumindest richtig rücken? Weil ja, vielleicht bin ich nicht der Typ, der jetzt da Fußball spielt oder hier das Bad repariert oder das ist mir alles scheißegal, aber das, was ich mache, ist auch was wert und es ist auch in Ordnung und das ist der Weg, den ich für mich entschieden habe. Und ich plädiere immer so dafür, genau wie wenn wir Leute haben, die Fetische haben oder irgendwas und sich dafür schämen. Wer, wenn nicht ihr, also wer, wenn nicht du, kann den Leuten zeigen, dass das, was du machst, vollkommen in Ordnung ist?
Ich glaube dazu auch, wer verurteilt, sagt eigentlich in dem Moment relativ viel über sich selbst.
Ja.
Und die Leute, die das verurteilen, dass du mit Gaming Comedy unter anderem was verdienst, haben vielleicht in sich eine Stimme, die sagt, der macht was ihm Spaß macht und wird auch noch dafür bezahlt. Das ist eigentlich eine Situation, die ich auch gerne hätte, aber ich weiß nicht wie. Und ich bin auch zu faul, mich darum zu kümmern oder mir fehlt es an irgendwas. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen neidisch. Und ich glaube, das schwingt oft mit. Denn auch in meiner Welt höre ich häufiger irgendwelche verurteilenden Sätze. Und irgendwie komme ich immer zu dem Schluss, dass die Leute eigentlich alle ganz gerne das Leben hätten, was ich führe.
Denk mal, wie oft kannst du nächste Mal, sagst du mal, wie viele Leuten hast du denn den Tag besser gemacht heute? Mit deiner Arbeit so, ne? So, das ist wirklich so, weil allein heute, als ich ein paar von deinen Videos angeschaut habe, mir ging's besser.
Das freut mich. Danke.
Einfach besser. Ich habe es einfach genossen. Ich fand es einfach cool. Ich bin nicht mein Gamer, aber gerade sowas wie, ey, der räumt unsere Bude aus. Ich kann nichts machen. Der ist im Kriechmodus. Finde ich lustig. Habe ich gecheckt. Fand ich süß. Finde ich Hammer. Mein Tag war besser. Werde ich klauen, den Gag.
Mach das. Ich freue mich drauf.
Und genau das ist das ja, ne? Gaming Comedy. Und du hast vorher die Tutorials gemacht. Was war denn der Impuls?
Ich glaube tatsächlich, rührt das eigentlich aus der Kindheit. Mein Opa war bis ins hohe Alter Schauspieler, Theaterspieler. Der hat bis ins hohe Alter Theater gespielt. Und ich habe den immer bewundert. Ich wollte immer Schauspieler werden. Also meine ganze Kindheit über war mein Wunsch, ich will Schauspieler werden, bis ich dann als Jugendlicher Gerichtsmediziner werden wollte. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber
find ich mega.
Ja, ich auch, aber ich weiß gar nicht, wie dieser Turn irgendwo kam. Das kann ich heute nicht mehr herstellen. Ja,
ich wollte es gesagt, sexy Gerichtsmedizinerin in irgendeiner Fernsehserie.
Das kann sein. Sie ist in New York
war
damals.
So funktioniert
Und diese Tutorials sind natürlich irgendwo eine kleine Bühne, Aber es ist nicht die Anerkennung, die ich irgendwie cool fand. Und mit dieser Comedy kriege ich, glaube ich, die Bühne, die ich mir schon so als Kind irgendwo gewünscht habe. Das ist mein Theater, mein Film, meine Serie irgendwie, weil da bestimme ich genau, was ich mache. Und ich kriege die Anerkennung, die ich dafür irgendwo geil finde. Und darum geht es am Ende auch irgendwo.
Bam. Und darauf darfst du stolz sein und das musst du geben. Kein Arsch darf da irgendwie seine Nase rümpfen oder nix. Aber du bist auf dem gewinnenden Ast, glaub mir. Noch 10 Jahre und so. Jetzt ist es ja schon. Du hast das Recht, darauf stolz zu sein. Wirklich.
Yeah. Was aber auch total spannend ist, ne? ADHS, es geht um Anerkennung. Es geht so, ne? Aufmerksamkeit, Anerkennung. Und du hast auch gesagt, der eine böse Kommentar tut viel mehr weh als die 100 guten. Das sind alles exemplarisch für ADHSler, die Content machen. Ne?
Ja. Das Interessante ist ja, deswegen findest du so viele von uns in dieser Branche, dass der Eindruck ja noch verzerrter ist, wie viele gibt es denn überhaupt? Ja, weil die stellen sich natürlich vorne hin und du siehst sie den ganzen Tag. Deswegen denkt man, es gibt noch viel mehr. Wie schwer war es das erste Mal in einer Perücke vor der Kamera zu stehen, bei der du dir nicht ganz sicher bist, ob sie deine Farbe ist?
Geht's um die blauen Haare oder?
Du,
ich mach Long Videos. Hör mir auf, die grauen Haare, meine Community liebt sie. Die Glatze meinst du, ne? Glatze und graue lange Haare.
Ja, diese Hammer.
Ja, ja.
Also fühle ich. Wie war's?
Das war tatsächlich gar kein Problem für mich. Ja, gut. Also das ist, glaube ich, da ist so dieses Thema, ich will Schauspieler werden, ich weiß, dass ich mich dafür verändern muss. Das finde ich geil. Ich liebe das einfach auf Amazon ein bisschen zu gucken. Das sind ja 0815 Perücken, ja. Ich gucke da immer wieder, was könnte irgendwie geil passen, was könnte ich irgendwo gut mit einbinden. Schlimmer fand ich eher das Thema, die Videos zu schneiden, die ersten, die eigene Stimme zu hören. Das hat mir am Anfang echt Probleme bereitet. Also selbst zu hören, wie man spricht, weil ich dann jedes Mal, wie spreche ich denn das aus? Warum mache ich denn hier eine Pause? Bin ich denn dumm?
Für Halloween habe ich mal eine Folge gemacht, wo ich mich so geschminkt habe, aber halt eigentlich Totenkopf. Mhm. Ohne Scheiß, also kamen Kommentare wie, ein Mann, der sich schminkt. Und ich so.
Das war damals so krass.
Ja. Da wurde die Community ausgedünnt, so auf alle, die das nicht vertragen, halt müssen gehen.
Ja, das glaube ich.
Aber so, also da, ich bewundere das, ich finde es schön, ich weiß, wie viel Arbeit es ist, aber es macht ja auch unfassbar viel Spaß, oder?
Voll. Also ich habe einfach Riesenspaß daran, Neues auszuprobieren. Letztes Jahr habe ich einen Minisong veröffentlicht, also auf einem Cover für Gaming und ich kann null singen. Also brauchen wir uns nichts vormachen, das brauchen wir nicht schönreden. Ich kann nicht singen und ich habe ungelogen über ein Jahr gewartet, das aufzunehmen. Ich habe den seit über einem Jahr im Kopf gehabt und das Feedback, was ich dann bekommen habe von Leuten, die dich nicht kannten, davor sagen, ey, du kannst nicht singen, aber das Ding ist lustig, das ist geil und dafür hat es mir den Tag versüßt. Mhm. Das ist dann eigentlich das Schöne, wenn du dich an neue Sachen rantraust.
Auf jeden Fall. Das gibt einem eigentlich auch wieder so einen Selbstbewusstseinsschub oder so einen Boost, wenn man es zulässt.
Jetzt hat er mich inspiriert, weil ich habe seit meiner Haftzeit einen Song in der Tasche.
Oh.
Ich habe immer gesagt, der wird funktionieren. Nein. Ja, da braucht das Video. Das funktioniert nur mit Video. Die Bilder sind wichtig. Und das Ding war, nie hätte ich gedacht, dass der irgendwann funktionieren kann. Aber mittlerweile, ich möchte, dass du
mir den beim nächsten Spieleabend vorführst, off Kamera. Und dann sage ich dir.
Du kennst es schon. Du hast das Spiel vergessen. Ja, kann schon sein. Nee, ich führe es dir vor.
Okay.
Darf ich nochmal ganz kurz einen kleinen Turnaround machen? Also, was ist denn dein Job, wenn du nicht gerade.
Wenn ich nicht gerade Perückentrage
YouTube mache. Und Verrückentricks und neue Dinge ausprobieren.
Ich bin aktuell Projektmanager in einem mittelständischen Unternehmen. Wir führen gerade ein neues CRM und ERP-Tool ein und das Projekt leite ich. Also,
weißt du, an wen ich denken musste gerade? Wie hieß nochmal der Spion, den wir hier hatten vom BND? Das wäre genauso. Der war auch immer Projektmanager. Leo Martin, liebe Grüße, der hat auch immer gesagt, Projektmanager ist super, wenn ich Leute frage, weil da kann keiner...
Das ist so, wie du immer Logistiker warst früher.
Ich war Logistiker, ja, genau. Also, Projektmanager, okay.
Ja, es ist tatsächlich so, aber seitdem meine Kollegen mitbekommen haben, dass ich halt in Social Media auch ein bisschen Ahnung habe, bin ich jetzt seit über einem Jahr auch in dem Social Media Team mit dabei. Dadurch, dass es ein relativ kleines Unternehmen ist und mit 80 Mitarbeitern, sind die Abteilungen dann noch recht fließend. So, dann arbeitest du mal einen Tag irgendwie. Also da gibt's auch Videos auf dem Kanal von mir. Hoffentlich bezahlt.
Durch mein Gehalt halt.
Was machst du als Hauptberuf? Weil ich bin Projektmanager. Kriegst du Geld dafür?
Nein. Aber wenn du dann nämlich plötzlich, wenn dann rausgefunden wird, dass jemand irgendwas anderes noch kann, dann nehmen ja Firmen schon gerne das auch so mal kostenlos in Anspruch.
Ja. Das ist einfach mal 4 Jobs.
Genau, und Leute, da müsst ihr wirklich aufpassen. Also, ne, lasst
verkauft
die Dinge,
euch nicht unter Wert.
So, wie Nina und ich immer sagen, macht nichts, was ihr gut könnt, umsonst.
Ja, also da müsst ihr, so
wenn ihr wo wirklich sexy seid, dann solltet ihr dafür bezahlt werden.
Auf jeden Fall.
Ich habe eine Frage, und zwar eine der Sachen, die Content Creator, die gerade ADHSler auch böse zerlegen können, ist, bei YouTube heißt es, glaube ich, also Analytics. So, jedes Social Media Tool, das ihr habt, wenn ihr Creator seid, oder ne, könnt ihr eigentlich alles Mögliche einsehen. Also das Bekannteste wäre, wie viele Leute haben eure Videos geguckt. Dann geht's aber weiter. Wie lange haben die geguckt? An welcher Stelle sind die raus?
So eher Frauen oder Männer.
Wo sitzen die? Zu welcher Uhrzeit am Tag sollt ihr ein Video releasen? Welcher Wochentag ist der stärkste? Also müsst ihr euren Content da fertig haben. Und so weiter und so fort. Und das ist ja für ADHSler auf der einen Seite ein ganz wunderbares Tool, weil es Fragen beantwortet, die ich noch nicht mal wusste, dass ich sie unbedingt beantwortet haben will.
Ja.
Auf der anderen Seite kann es dich zerstören. Wie geht's dir damit?
Immer besser.
Oh, also dann fangen wir an, wie es am Anfang war.
Das Ding ist, ich hatte einen relativ steilen Start. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Die ersten 20.000, 30.000 Abos auf YouTube waren relativ schnell da. Man pendelte sich dann irgendwo ein, dass man so eine gewisse Konstanz hatte. Dann ging es mal wieder hoch. Und dann bin ich so nach ein paar Monaten das erste Mal so richtig. Und dann fängt es natürlich im Kopf an. Scheiße, war's das?
Was mache ich falsch, ja?
Genau, was mache ich falsch? Bin ich jetzt schon irrelevant? Sind die Videos alle so scheiße? Parallel wirst du aber gefühlt und auch in der Wahrnehmung nach außen, was du so von deiner Stamm-Community gespiegelt kriegst, besser. So dein Videobild wird besser, dein Schnitt wird besser. Du bringst irgendwelche Editing-Tools rein, die das Ganze dynamischer machen. Und trotzdem geht die Linie nach unten. Und das ist einfach nur ein absoluter Mindfuck. Also anders kann man das gar nicht sagen.
Haben wir alle erlebt. Ist alles
und wenn du ein Video hast, wo du sagst, das ist der
so
Banger schlechthin.
Das wird ein, ja.
Und dann floppt das und denkst, warum? Warum?
Gerade wenn du einen neuen Kanal, also wir haben ja alle ein paar, mehrere Kanäle, ne? Und gerade wenn du einen neuen Kanal aufbaust und denkst, okay, das läuft, das ist auch jetzt mein Herzensding, so, das mache ich jetzt, das ist für immer so. Und die Videos, die du am meisten liebst, die du selber am meisten feierst, sind die überhaupt nicht.
Kein Schwein, ja.
Wenn ich mir heute einige meiner erfolgreichsten Videos angucke, denke ich mir, warum? Warum hat das über Millionen Aufrufe? Also bei manchen verstehe ich es und bei anderen denke ich mir, warum zur Hölle? Ich würde dieses Video nie wieder so machen. Mhm. Ich würde es heute viel, viel besser machen.
Ja.
Dann ist so ein Video mal irgendwann 3 Jahre alt, dann denkst du, ach, ich mach's jetzt einfach nochmal neu und ich mach's besser, weil es ist ja was Neues. Ich baue den Content auf und dann floppt das auf einmal. Und du denkst dir so,
Das war doch mein Dauerbrenner. Ja, genau.
Ja, genau. Ich betreue nebenbei auch noch TikTok-Streamer und daher kenne ich diese Fragen nach dem Algorithmus auch so gut, weil ich das immer wieder tagtäglich gefragt werde und das für mich mittlerweile immer mehr verinnerliche. Du kannst keinen Algorithmus, egal ob TikTok, Instagram, YouTube, du kannst sie nicht verstehen. Ich habe letztes Jahr 30.000 Abonnenten auf YouTube gemacht. Mit dem gleichen Content habe ich auf Instagram 600 gemacht.
Mhm.
Mit dem identischen Content. 600 versus 30.000. Versuch da eine Erklärung zu finden. Du wirst keinen. Es geht nicht. Mhm. Es ist einfach Glück am Ende des Tages auch mit dabei.
Es ist Glück, es ist Timing, es ist Beharrlichkeit, es ist also es gibt, ich würde schon sagen, es gibt so ein paar Dinge so, ne? Also wenn wir jetzt wieder, ich habe im Vorher mir überlegt, so wer guckt diese Folge, wer guckt es an, so natürlich Leute, die uns kennen, natürlich Leute, die dich kennen, aber vielleicht auch jemand, der sich interessiert, so hey, wer auch was ich gerne machen würde oder so. Weil gerade eben haben wir ja gesagt, oh, das Video, das ihr am meisten mögt, ist vielleicht das am meisten floppt. Das muss euch eigentlich egal sein. Ihr müsst das machen, was ihr am meisten liebt und davon schon immer weiter, weil alles andere, selbst wenn mal was funktioniert, was ihr nicht liebt, bringt euch ja nur in die Situation, dass ihr danach jemand sein müsst, der ihr nicht sein wollt.
Yes.
Also macht den Content, den ihr gut findet und lasst den Content die Leute finden, die euch verstehen. Dann habt ihr die Chance auf eine am langlebigsten Karriere. Muss man ja auch sagen so.
Toll, Max, genau so. Und vor allen Dingen erlaubt euch selbst auch irgendwann, weil wir entwickeln uns alle weiter im Leben, angenommen, ihr fühlt das nicht mehr, erlaubt euch was Neues zu machen.
Ihr
müsst
euch neu.
Da nicht in diesem Rad bleiben.
Das merkt man. Wenn du irgendwas machst, worauf du keinen Bock hast eigentlich, unterbewusst. Man merkt das auch, wenn man diese Anspannungen hat. Also ich hatte mal letztes Jahr eine Phase, wo mir das wirklich nah gegangen ist, wo ich echt dachte so, fuck ey, es ist vorbei. Und dann habe ich auch das Feedback bekommen, die Videos sind auch nicht mehr ganz so knackig. So, und dann musste ich wirklich mich selbst davon so ein bisschen befreien. Und dann kam auch wieder dieses Feedback von der Community, jetzt ist wieder richtig geil. Mhm. So, weil man transportiert diese Sachen unterbewusst mit. Immer.
Ja, der Drive.
Ich habe mir jetzt so vorgestellt, wie du in so einem, weißt du, wie so 80er-Jahre-Film, irgendwie dein Drive war weg, du hast zwei Kämpfe verloren, irgendwie Jean-Claude Van Damme, du brauchst einen neuen Trainer halt, und wie du dann irgendwie ein Spiel wieder gespielt hast, das du davor mal gespielt hast, und so, jawohl, da ist der Plot-Twist. Ja, also wie motiviert sich ein Gamer, weißt du, ich meine, das war sehr interessant gerade in meinem Kopf, du warst... Das war spannend. Das war toll.
Hey, wo wir gerade beim Game sind, es ist wirklich eine ADHS-Episode, ne? Was sind deine Favorite Games und vor allen Dingen, wie haben die dich nach London gebracht?
Oh. Also meine Favorite Games sind eigentlich die, worauf sich der Großteil meines Contents spiegeln lässt, nämlich RPGs, also sowas wie Skyrim, könnte auch Nicht-Gamern vielleicht ein Begriff sein.
Ich weiß nicht mal, was RPG ist.
Roleplay-Game. Also Open-World-Games, Fantasy-Setting, meistens irgendwo mittelalterlich angehaucht, du hast ein fettes Schwert, ein großes Schild, kannst noch ein bisschen Feuer aus deinen Händen rausballern und musst die Welt retten, gegen Drachen kämpfen, sowas halt.
Mein Dienstag.
Genau.
Mit Rollenspielen kennst du dich doch aus.
Also diese Games, Skyrim, The Witcher und eben Fallout. So, das sollte auf jeden Fall ein Begriff sein, weil da gab es ja letztes Jahr eine wirklich grandiose Serie. Und Fallout hat mich auch unter anderem nach London gebracht, beziehungsweise eigentlich Bethesda, also der Publisher hinter Fallout.
Geil.
Ich habe vor, und das, da sind wir bei dem, das schließt so ein bisschen an das an, Max, was du gerade gesagt hast, mach das, was du willst und irgendwann findet sich deine Community. Ich habe vor 3 Jahren dem Xbox-Kanal auf Instagram, also dem Xbox-Deutschland-Kanal, eine Nachricht geschickt, weil die haben ein Schreiben gemacht, hey, wir suchen Freelancer-Content-Creator, wenn du Bock hast, schick uns ein Video. Und das habe ich gemacht. Nie was gehört. Nie irgendwas gehört. Und einfach 2 Jahre später kriege ich eine E-Mail, hey, du hast uns damals ein Video geschickt. Für Xbox haben wir zwar gerade nichts frei, aber du könntest für Bethesda Videos machen, die ja mittlerweile von Xbox, also von Microsoft, gekauft wurden. Das heißt, über dieses Video bin ich dann quasi 2 Jahre später an einen riesen Publisher gekommen, mit dem ich mittlerweile seit einem oder über einem Jahr immer wieder zusammenarbeite, was riesen Spaß macht. Und dann eben letztes Jahr im November nach London zum Fallout 76 Ghoul Event eingeladen wurde. Auf den Ghoul wolltest du raus, ne?
Auf den Ghoul wollte ich raus.
Auf den Ghoul wolltest du raus.
Ich bin auch sehr gespannt. Vor allem, es gibt eine Neuerung dieses Jahr. Aber ich will da nicht reinquatschen. Mach du mal.
Nein, genau. Also die haben mich dann eben eingeladen. Hey, hast du Bock, nach London zu fliegen? Du darfst eben diese Neuerung, die du gerade angeteasert hast, anspielen. Du darfst als Ghoul spielen. Machst halt Social Media dafür, Instagram und Co., YouTube, TikTok. Und ja, das war für mich ein Riesenerlebnis. Also von einem Publisher in ein anderes Land eingeflogen zu werden, ein Hotel gestellt zu kriegen. Wir sind abends essen gegangen. Das war einfach so... Mindblow nach dem anderen gefühlt so.
Da merkt man, dass man was richtig gemacht hat in den vergangenen Monaten oder Jahren.
Ja. Absolut. Ja. Business Class oder Flixbus?
Flixbus.
selber rudern.
Ja, genau,
Rennrad und dann selber rudern. Nein, ganz normal. Was ist das normale
Economy,
oder? Ja, Economy. Aber das, also.
Bis London ist es auch machbar.
Ja, absolut.
Ich wollte gerade sagen, erstens das und zweitens, für mich ist das so ein Ding, dass dir jemand einen Flug zahlt, dir ein Hotel zahlt, mit dir abends essen geht und du am nächsten Tag was spielen darfst, was irgendwie erst 4, 5 Monate später rauskommt, wo ganz viele Leute drauf geil sind und dann kriegst du noch ein Goodiebag in die Hand und das war einfach nur so. Ich bin da, glaube ich, mit so einem Dauergrinsen rumgelaufen, so diese 24 Stunden. Das war einfach halt ein heftiges Erlebnis für mich. So was ganz Besonderes, so once in a lifetime.
Fühle ich sehr, wie du das beschrieben
hast gerade.
Ich würde
uns so ungern nochmal zurückholen, zu den Analytics, weil wir da irgendwie, wir haben es nicht ganz fertig gehabt, finde ich so ein bisschen.
Mhm. Können wir gerne machen.
Wenn du jetzt da nochmal zurückschaust, würdest du jetzt einem anderen Creator, also einem jungen Menschen, der damit anfängt, vielleicht sogar dir, der jetzt irgendwie mit 16 schon sagt, hey, Mann, ich möchte, glaube ich, schauspielerisch was machen, ich mache jetzt Videos. Würdest du diesem jüngeren Menschen raten, die Analytics mit einzubeziehen? Würdest du sagen, ignoriere die? Wie würdest du, daran
gehen? Beides. Also es ist, du hast es ja gesagt, es ist auch ein sehr, sehr wertvolles Tool. Es gibt dir Hilfen, die du sonst nicht hast, wie eben, wann ist denn der Kern deiner Crowd irgendwie online? Weil es bringt ja nichts, wenn du ein Video um 2 Uhr morgens postest, die Leute sind aber erst um 16 Uhr nachmittags, wenn sie Feierabend irgendwie online sind, dann spielt der Algorithmus das Video nicht mehr aus. Die Balance ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wirklich die Herausforderung, die Schwierigkeit. Ich habe es anfangs, gerade wenn du so einen steilen Aufgang hast auf so einer Plattform, du guckst alle fünf Minuten, wieder 100 Abonnenten, oh, wieder 100, und wieder. Und das ist das, was ich wirklich mir selbst abtrainieren musste und es immer noch tue. so nicht ständig in diese scheiß Analytik. Mhm. YouTube ist auch noch so, ich nenne es mal gemein für jemanden wie mich, du hast eine extra App, nur mit Zahlen. Da ist nichts anderes drin, außer Zahlen. Zahlen, 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 Zahlen.
Und die sind immer rot, wenn du, das ist so gemacht, dass die echt meistens rot sind.
Ja, und selbst wenn sie grün sind, du weißt, irgendwann werden sie wieder rot. Ich habe das vorhin auch mit meiner Partnerin kurz besprochen, als wir uns über den Podcast heute unterhalten haben. Sie gesagt hat, du hast 10 Videos, die laufen geil, die sind alle im grünen Bereich und dann kommt dieses eine, das ist rot. Und dieses eine fuckt dich wieder ab. Das ist wie mit den Kommentaren, ist das genau das Gleiche, wo du dann sagst, das ärgert dich einfach, weil ich lade nichts hoch, was ich nicht geil finde. Zumindest zum Zeitpunkt des Uploades finde ich die Sachen immer geil und denke mir dann, das müssen doch andere auch geil finden. Und das ist dann natürlich einfach hier oben im Kopf dieses Ding, was dich kaputt machen kann, wenn du es zulässt.
Ich frage mich, ob das ein ADHS-zusammenhängendes Problem ist, weil ich bin ja auch auf vielen Fetischplattformen, da gibt es auch diese Analytics. Mein Content ist zwar nicht auf YouTube, aber das ist das gleiche Prinzip, wie ihr es gerade beschrieben habt. Und ich gebe einen kompletten Fick auf die Analytics, es sei denn, es läuft in allen Bereichen nicht. Dann gucke ich mal nach den Zahlen. Aber ansonsten ist das ein Thema, was mich ohne ADHS zum Beispiel gar nicht abfuckt. Genauso wie negative Kommentare mich wirklich seltenst überhaupt erreichen.
Das sind genau die zwei Dinge, die in der Botschaft gerade von Doc Simpson drin waren. Das eine, der Roman kann es uns besser erklären, ich fange es nur an. Warum wirkt es so sehr auf ADHS-Gehirne? ADHS-Gehirne sind dazu ausgelegt, Stimulationen noch viel aktiver zu suchen als andere. Und mir hat das eine Psychologin mal erklärt, weil ich tatsächlich, als es bei mir ging es vor 5 Jahren oder so mal dann los und dann war es am Anfang so, und die hat mir das erklärt, die hat gesagt, guck mal, das ist jedes Mal, wenn du da draufklickst und du siehst grün oder du siehst Steigerung, du siehst Likes, basically, ist es so, als würdest du, kriegst du einen kurzen Dopaminschub, das ist, als würdest du 10 Cent gewinnen bei einem Spielautomaten. Oder 1 Cent oder 10, wie auch immer, aber eine kleine Geldsumme und die gewinnst du. Und was passiert ist, jedes Mal, wenn ich nicht da drauf gucke, gewinne ich keine 10 Cent. Heißt, ich stehe an der Ampel, die wird rot, richtig kacke im Vergleich zu da drauf gucken, obwohl mir das nicht bewusst ist. Also sagt mir mein Gehirn immer wieder, guck doch mal da drauf. Und dann guckst du ständig da drauf und du wirst ein Junkie in der Hinsicht.
Das ist ein schöner Vergleich, ja.
Sind wir ja eigentlich alle, auch die Leute, die nicht neurodivers sind, werden ja dahin trainiert, dass sie gerade bei Dopamin immer wieder Ausschüttungen bekommen. Ob das jetzt durch Social Media ist, durch Push-Benachrichtigungen, durch Werbung, die du überall siehst, die Erinnerung hervorruft, die dann wiederum Kaufimpulse auslöst. Das ist ja alles immer ein Spiel mit unserem Dopaminspiegel. Mhm. Gerade bei Menschen, die mit dem Neurotransmitter Dopamin strugglen. So, wir sind natürlich immer so auf der Jagd, ne?
Und der zweite Teil war das Ding mit den Kommentaren. Und da können wir vielleicht Doc Simpson jetzt was mitgeben, weil du hast hier eine Person sitzen in der Nina, die schon viel früher als wir anderen drei mit sowas umgehen musste. Warum? Frauen werden ganz, ganz anders bewertet und ständig von Fremden die ganze Zeit, als noch nicht mal ein Mensch wusste, dass wir existieren, haben sie die Nina schon gecatcalled. Weißt du so? Also das war so. Und da musst du dir, glaube ich, ein dickeres Fell angewöhnen, weil sonst gehst du zugrunde. Und da können wir gleich sagen, nochmal vielleicht, wie du das gemacht hast oder so. Und warum ich das weiß, ich habe am Anfang, bei meinem allerersten Video, das online gegangen ist, das war damals bei Leroy Matata. Und ich war die ganze Nacht da gesessen und habe Kommentare gelesen. Mhm. Ich konnte nicht aufhören. Das hat mich richtig interessiert. Mhm. Jetzt, ich gucke, egal wo ich war, gucke ich nicht in die Kommentare, weil ich suche ja nicht, dass Leute dann mir sagen, oh, du warst toll, sondern ich suche ja den einen, der sagt, das war scheiße und da ist er dumm, der war gar nicht im Knast, der ist das. Und tatsächlich, ich kann es sagen, ich habe die letzten 5 Jahre so unfassbar viel da gelernt. Und davor hatte ich gar kein Skillset. Jetzt kann uns vielleicht die Nina da noch den einen oder anderen Tipp geben, warum es ihr am Arsch vorbeigeht.
Darf ich vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal, weil das passt perfekt zu einer der letzten Episoden mit Maris.
Volana Art,
genau. Mm. Die gesagt hat, hey, würdest du mit den Leuten ein Eis essen gehen? Und wenn die Antwort nein ist, dann interessiert dich auch nicht, was die schreiben.
Ganz genau, das ist es eigentlich basically. Also Fremde können mich gar nicht beleidigen. Also ich sehe das so ein bisschen wie ein Geschenk von einem Fremden und ich entscheide, ob ich das erstmal annehme und auspacke oder ob ich dieser fremden Person einfach ihre Geschenkbox dalasse und es mich nicht weiter interessiert. Und ich nehme halt auch nicht von irgendwelchen fremden Leuten einfach so wahllos Geschenke an. Deswegen ist es dann auch schwierig, mich irgendwie online mit sowas zu triggern, weil ich krieg sogar eher ein kleines Schmunzeln, weil ich mir denke, wow, so viel Aufmerksamkeit. Da hat sich jemand jetzt eine Minute Zeit genommen, um irgendeinen boshaften Kommentar zu verfassen. Aber eigentlich ist es fast schon wieder ein Kompliment. Das sind Fans.
Und Interaktion.
Doch geiler an dem, was du gerade gesagt hast. Dieses Geschenk kriegst du hingestellt. Du hast viele Möglichkeiten. Du kannst es gar nicht annehmen, indem du die Kommentare gar nicht anguckst. Du kannst es anschauen, du kannst es auspacken, du kannst das Ding. Aber du musst es dir definitiv nicht in deine Bude stellen.
Genau.
Weißt du so? Das ist es. Da ist die Grenze so. Und ich weiß aber, es gibt einen kleinen Unterschied noch. Es ist so ein bisschen was, wenn jetzt einer sagt, boah, mir gefällt der Nina ja Arsch nicht. So, was denkt die? Was, mit der, der ist überhaupt nichts. Bla bla. So, das ist was, okay, dann hat es das halt mit deinem Arsch, ja, ja. Aber bei dir ist es ja, du hast ja was kreiert in dem Moment, so, du hast eine Storyline überlegt, du hast dir einen Witz überlegt, du hast dir eine Punchline überlegt. Und wenn die jetzt nicht verstanden wird, dann geht's einem nochmal näher, weil es ist ja nicht wirklich eine Kritik dann an dir, sondern an deiner Arbeit, genau. Und die ist, musst du nochmal auf einer anderen Art.
Das stimmt.
Auf einer anderen Ebene abperlen lassen, so.
Absolut.
Ja, genau, bei sowas, also wenn es wirklich einen Kritikpunkt beinhaltet, der meine Arbeit betrifft, dann denke ich schon mal kurz drüber nach, ob das berechtigt ist oder nicht.
Ja.
Dann reflektiere ich das. Und wenn ich zu dem Schluss komme, dass das einfach nur ein verbales Erbrochenes ist, dann kann ich drauf scheißen. Wenn da was dran ist, bin ich tatsächlich auch in der Lage, glaube ich, dazu, das Nötige da rauszuziehen, um meine Arbeit noch zu verbessern.
Wie ist
und da hat die Person mir immer noch ein Geschenk gemacht quasi.
Ja. Also ganz genauso. Also wenn jemand konstruktiv kritisiert, selbst wenn das vielleicht im ersten Ton mal ein bisschen schärfer ist,
ja, genau.
Weil oft rechnen auch die Leute nicht damit, dass dir jemand, so blöd das klingt, mit 80.000, 90.000 Followern, glaube ich, rechnen viele nicht damit, dass sie überhaupt eine Antwort kriegen, sondern die denken, Internet anonym, kann ich jetzt mal sagen, wie scheiße ich das alle finde. Ich gucke aber, dass sie auf generell sehr, sehr viele Kommentare antwortet. Das ist einfach auch Teil der Community, weswegen so eine Community entstanden ist. Aber auch auf kritische Kommentare. Ich habe auch immer so das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen, wenn ich das Gefühl habe, dieser Kommentar ist jetzt ungerecht so gegenüber mir oder meiner Arbeit. Aber wenn das jetzt wirklich konstruktiv ist, dass da einer sagt, ey, da hast du dich irgendwie vertan, das ist faktisch falsch, dann check ich das und dann sage, ey, scheiße, ja, hast du recht, danke dir. Prüfe ich beim nächsten Mal sinnvoller. Also das schon. Das geht eher um dieses Beleidigende oder um dieses Allmannhaftige, was wir am Anfang eben hatten.
Ja, aber ich glaube, du hast komplett recht. Die meisten Leute, die droppen einfach erstmal was ins Internet und gehen gar nicht davon aus, dass es dich persönlich, die Person, die Arbeit investiert hat, erreicht.
Ja.
Das haben wir auch total oft unter den SWR Zitatposts und so. Ja, kann man schon fast Shitstorm nennen, je nach Thema. Ein Schwall an Kommentaren kommt, den überhaupt nicht bewusst ist, dass wir, die Leute, die dahinter stecken, das schon mitkriegen. Also man darf es gar nicht so persönlich
und
nehmen.
Und das Ding ist auch, jeder interpretiert das anders. Ich habe das erst gestern oder vorgestern gehabt, dass jemand unter ein aktuelles Video was gepostet hatte. Gar nicht böse, aber ich dachte mir erst irgendwie so, hey, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und habe dann nur drunter geschrieben, das habe ich nicht gesagt und habe das halt richtig gestellt. Das waren zwei kurze Sätze. Und dann schrieb der auch so einen kleinen Roman und dann so, ey, du, war gar nicht böse gemeint und so. Guck mal, so und so hattest du es gesagt. Und ich schätze deine Videos auch total. Und das eigentlich ist es mir auch egal. Er fand das nur irgendwie in dem Moment komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du recht. Ist unglücklich ausgedrückt und habe das nochmal erklärt. Und im Endeffekt war das von ihm gar nicht böse gemeint. Ich habe es aber im ersten Moment vielleicht ein bisschen zu spitz aufgefasst oder war einfach in dem Moment angespitzt dadurch und musste mich dann rechtfertigen, obwohl das eigentlich auch gar nicht notwendig war.
Aber genau das ist für uns ADHSler ja die große Herausforderung. Wir haben unser Leben lang gehört, du bist hier falsch, du machst da was falsch, du funktionierst nicht richtig. Und deswegen ist dieser eine Kommentar von den 100 der uns wehtut, weil da genau... Da spult sich ja ein Film in unserem Kopf ab. Diese, okay, das sind jetzt meine Großeltern, meine Eltern, meine
Tanten. Das innere Kind wird sofort getriggert.
Genau, die Lehrer, die mir irgendwann gesagt haben, ey, du passt so nicht. Und man sieht so seine ganze Existenz kurz wackeln. Und das ist es. Das muss man an der Stelle verstehen.
Genau so ist es.
Zum Abschluss von dem Blog habe ich den Satz, den mir damals Leroy Matata gesagt hat, der damals schon irgendwie, der war erst 24 oder so, aber hatte halt schon 12 Jahre Social Media Erfahrung im Rücken und war so wie so ein Yoda-mäßiger Typ, kam der mir vor und ich hatte ja gar keinen Plan. Und der hat mir damals gesagt, das funktioniert mit Kamera ein bisschen besser, aber ich mach's danach für den Ton. Der hat mir gesagt, lies die Kommentare gern, es ist wichtig, damit du weißt, wenn du Fehler machst und wie die Stimmung ist, aber lies sie immer nur hier und nie hier. Und hat erst auf seinen Kopf gezeigt und dann auf sein Herz.
Ja.
Und ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, weil da steckt leider nicht nur drin, lies nur die Negativen im Kopf und lass sie nicht in dein Herz, sondern damit hat er genauso beinhaltet, wenn dir 1.000, 100.000, 1.000.000 Leute sagen, wie geil du bist, solltest du das auch nicht zu sehr mit deinem Herz lesen. Mhm. Denn das kann man dir sehr leicht wegnehmen. Wie witzigerweise Leroy Matata an seinem eigenen Beispiel erlebt hat die letzten Jahre, wie wankelmütig die Menschen sein können. Und dieser Tipp, der hat mir so viel gebracht, weil lies es, aber nimm es nicht zu sehr in deine Seele. Ja.
Das bringt mich direkt zu einer Frage an dich, Patrick. Du hast uns von dem Prozess der Scham erzählt. Wir reden über Kommentare. Was hat dir am nachhaltigsten geholfen, stolz auf dich zu sein und auf das, was du machst?
Verschiedenes. Also zum einen meine Partnerin, die, wenn ich das jetzt so betrachte, definitiv kein ADHS hat und viele Dinge viel nüchterner betrachtet als ich und mir immer wieder sagt, so guck mal, was du schon erreicht hast. Mhm. Ja, Thema, du fliegst nach London, du wurdest auf die Gamescom eingeladen von Publishern und. Sowas zum einen, aber ich würde mal behaupten, ich bin auch jemand, der sehr viel mit sich selbst ausmacht. Das dauert dann gerne auch mal länger. Aber ich nehme mir dann diese Dinge, die ich höre von meiner Partnerin oder auch von dem engsten Familienkreis oder auch solche Gespräche wie heute mit euch. Ich nehme mir immer irgendwelche Sachen, die ich mir da rausziehe, die ich dann für mich verarbeite und für mich umsetze. Und eben dieses Thema mit den Analytics, was wir hatten, wo du gefragt hattest, wie würdest du das jetzt machen? Eben die Balance finden, eben nicht mehr ständig da reingucken alle 5 Minuten. Ich hatte letztes Jahr einen Kumpel, der einen ähnlich kometenhaften Aufstieg bei YouTube hatte. Der hat mir ständig geschrieben, hey, guck mal, das Video schon wieder und das wird das Erste, was 1 Million knacken. Ich habe gesagt, Digga, chill. Ja, freu dich, sei dir gegönnt, sei dir total gegönnt, aber entspann dich, weil es wird wieder anders kommen. 2 Wochen später, oh Digga, ist schon wieder vorbei. Nein, ist nicht vorbei, chill. Du bist jetzt einfach nur im Game angekommen. Jetzt geht's los. Jetzt bist du quasi willkommen auf YouTube. So.
Ja, ist ein bisschen wie ein Spielautomat, ne?
Es ist wirklich so.
Ich komme jetzt auch wieder jetzt rechts.
Eva Pollux.
Man muss einfach mit sich selbst, glaube ich, ausmachen, was ist die richtige Dosis. Und ich habe für mich mittlerweile verstanden, es geht nicht immer nur nach oben. Und auch wenn es nach unten geht, zum einen, es geht immer irgendwann wieder nach oben, selbst wenn es Monate dauert. Aber das, was du hast, das ist einfach da und auf das kannst du immer stolz sein. Da kannst du dich immer drüber freuen. Und ich habe dann irgendwann mal zu meiner Partnerin gesagt, so, Mensch, ich habe jetzt heute nur irgendwie 25.000 Aufrufe gehabt. Da guckt die mich an und sagt, 25.000 Aufrufe? Was
genau,
ist das für eine Zahl?
Genau, zieh dir das mal rein. 25.000
genau.
Menschen.
Aber ich sagte, ja, aber ich komme von 180.000. Ja, aber nochmal, 25.000 Aufrufe, 25.000 Menschen haben diesen Quatsch von dir angeguckt. Quatsch im positiven Sinne. Ja, stimmt, das ist einfach eine riesige Zahl. Ne?
Total, aber du beschreibst ja auch einen sehr geilen Prozess, auch mit den Analytics, was du gerade gesagt hast. Würdest du sagen, dass du ein gefährliches Gebrauchsmuster mit Dopamin hast?
Kann durchaus sein. Also...
Also machst du das genau an so einem Ding fest? Also hol uns mal gerne ab.
Ich merke das tatsächlich nach wie vor an diesen Videos. Es ist nicht mehr ansatzweise so schlimm wie noch vor 1-2 Jahren. Ich hatte jetzt im Dezember auch wieder ein Video, was richtig geknallt hat. Lustigerweise auch so ein kleiner Weihnachtssong. Und ich habe mir dann davor schon eingeredet, das wird jetzt auch wieder runtergehen. Weil wenn Weihnachten vorbei ist, ist dieser Song vorbei, dann hat der gar keine Daseinsberechtigung mehr. Dann ist der wieder ausgelutscht und damit fällst du wieder ab. Und genauso war es auch. Und das hat mir massiv geholfen. Aber ich musste das im Vorfeld schon mit mir ausmachen, dass dieser Abfall von den Views kommen wird. Weil der hat auf YouTube 1/4 Million Aufrufe erzielt. Und wenn die dann irgendwie 2 Wochen später fehlen, dann fehlt dir halt 1/4 Million.
Das heißt, im Prinzip ist, also ich vergleiche das jetzt mal mit meinen 21 Jahren gefährlichen Konsummustern mit Substanzen.
Ist quasi das Gleiche. Ne?
Genau. Und im Prinzip ist der Rausch gar nicht der Peak, sondern die Angst vorm Fallen.
Ja.
Das ist spannend.
Also ich kann das jetzt aus deiner Sicht nicht beurteilen, aber in meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Es ist immer diese Angst, quasi nicht mehr relevant zu sein. Also und relevant nicht im Sinne von jetzt irgendwo politisch oder so, sondern für seine Community. Für das, was man sich aufgebaut hat. Weil egal, ob man davon jetzt hauptberuflich lebt oder nebenberuflich das Ganze macht und sich ein nettes Taschengeld dazu verdient, geht es um Aufmerksamkeit. Und wenn dir die dadurch genommen wird, dann hast du einfach das Gefühl, du bist nicht mehr relevant. Und das musst du halt einfach mit dir ausmachen und damit zurechtkommen. Und das ist einfach ganz, ganz schwierig.
Nicht mehr relevant oder wirst nicht mehr geliebt?
Gute Frage.
Das ist eine tiefe Frage.
Das ist, weiß ich gar nicht.
Weil wir sind ja alle immer auf der Jagd nach, nicht nur nach Aufmerksamkeit, sondern auch, wir sind Herdentiere. Wir sind auf der Jagd nach Liebe und wir haben uns eine Plattform ausgesucht. Und so, jeder von uns hat eine Community, die einen gefunden hat. Und das wächst ja zusammen. Ne? Und da ist bestimmt, also weiß ich nicht, ist da ein Stück Liebe mit drin? Was denken, das gebe ich gerne mal in die komplette Runde.
Also ich glaube, das ist immer schwierig, die Balance zu finden zwischen Online-Liebe, Schrägstrich Aufmerksamkeit und dann eben Zoom aufs echte Leben. Auf was für Stützen steht denn da? Wo kriege ich denn da meine Liebe her? Also die echte und die virtuelle Liebe nicht zu vermischen, ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Dass man sich bewusst macht, auf was man bauen kann und dass man das ganze Online-Game zwar genießen und schätzen kann, aber nicht vergisst, dass das echte Leben auch noch da ist, ne? Diesen Hardcore-Dopamin-Rausch kriegt man natürlich viel leichter im Online-Game als im echten Leben. Es sei denn, man ist so unterwegs wie Max und ich, die sich immer einen neuen Kick suchen und bauen.
Wir haben ja, also ich bin ja kein gutes Beispiel dafür, so, ne? Also
ich auch nicht. Aber
das Ding ist, ich würde tatsächlich sagen, ich mache das im echten Leben auch. Das Fass machen wir jetzt aber nicht auf.
Ja.
Aber das Online-Ding trenne ich schon weg. Dadurch, dass es Herzen sind, dadurch, dass es diese Zustimmung ist, dadurch, dass es so gemacht ist, dadurch, dass es ein View ist, dadurch, dass... Aber ich würde dieses Wort relevant schon tatsächlich dafür nehmen. Es ist relevant. Ich kann nicht mehr relevant sein für Social Media oder für die Öffentlichkeit und kann trotzdem geliebt sein zu Hause oder in meinem Umfeld oder sogar für meine kleine Community. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich veröffentliche nur noch Kaffeetisch-Kurzgeschichten und die lese ich nur noch, die haben alle was mit dem Kaffeetisch zu tun und die lese ich und das ist mein ganzer Content, dann wird es eine ganz kleine Gruppe Leute haben, aber wisst ihr, was ich meine?
Innerhalb dieser Gruppe wirst du deine Liebe bekommen. Ja, klar.
Das heißt, am Ende geht es um Selbstwert, weil diese Angst vor Verlust der Relevanz, die ist ja nicht unbegründet. Also die ist ja, oder vielleicht ist sie unbegründet. Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ist 100 Pro. Du gibst quasi damit die Selbstbewertung nach außen. Ne? Du gibst anderen irgendwie die Macht, dich bewerten zu dürfen auf eine gewisse Art und Weise.
Das Problem ist, warum das so ein komplexes Thema ist. Da steckt so viel drin, weil da hängt ja mein Essen dran. Mhm. An der Tatsache, ob ich geliebt werde auf diese Art oder nicht, ist, wie viel Podcasts darf ich machen? Wie viel Geld habe ich am Ende des Monats? Wie muss ich vielleicht einen ganz anderen Job suchen? Das ist ja nicht nur dieses, was wir jetzt auf der einen Seite haben, wenn ich gucke, mein Handy gibt mir kurz einen Dopaminkick und es fühlt sich toll an, gemocht zu werden und erkannt zu werden, vielleicht auch mal das Gefühl draußen erkannt zu werden. Dann sagt mir einer Hallo. Das sind ja alles Dinge, die sind so alt wie Berühmtheit oder sowas. Das gab's schon immer. Aber bei uns hängt da ja alles dran und alles ist gebündelt in diesem kleinen Scheißteil. Deswegen ist das Thema so fucking groß und ich würde wirklich eben sagen, trennt das weg von dem, wie ihr Liebe empfindet und wie ihr geliebt werden wollt.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Vorteil bei mir, dass ich in Anführungsstrichen nur nebenberuflich mache. Ja. Und was du gesagt hast, fand ich ganz gut, eben mit dieser Trennung online und Familie. Das merke ich auch, wenn ich nach Hause komme und ich gucke in die Analytics und sehe, das Video ist nicht so angekommen, wie ich das wollte. Und meine 1,5 Jahre alte Tochter läuft mir entgegen und ruft Papa, ist das egal. Dann ist das in dem Moment völlig egal. Dann denke ich nicht daran, dass die Zahlen gerade rot, grün oder lila sind, sondern das ist dann eben Familie und Liebe und in dem Moment ist das scheißegal. Ja? Wenn du natürlich, so wie du sagst, deine Miete und dein Essen davon zahlen musst, dann hast du das vielleicht nochmal ganz anders im Hinterkopf. Das ist sicherlich ein Vorteil, den ich habe, dass das bei mir nicht der Fall ist. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu trennen. Diese Relevanz und dieses Thema Familie, Freunde, offline, online.
Ich freue mich auf jeden Fall. Also das war so schön zu sehen, wie du gesagt hast, eigentlich vorhin, irgendwann ist man mal in der Schule, weil du hast jetzt so nicht gesagt, aber es war der Lauf so. Irgendwann ist mir in der Schule mal aufgefallen, sodass die Leute einem Medikamente auf den Kopf schmeißen wollten. Und dann machst du aus dem, was du selber gerne machen wolltest, für was du dich vielleicht sogar am Anfang noch geschämt hast, machst du sowas Tolles. Und ich wünsche dir wirklich sehr, dass das auch noch das letzte bisschen Scham so weggeht, so. Dass das auch noch sein lässt und einfach nur stolz und glücklich sein kannst damit, weil alles andere hast du ja schon, hast du ja im Griff, Digga, das läuft ja.
Ja,
also das ist wirklich sehr schön. Und ich mag dein Content. Ich mag wirklich dein Content.
Vielen Dank. Es ist aber wirklich ein Prozess, was du sagst, ne? Das ganze Thema, auch wie man Abstand nimmt von diesen Analytics und von den Kommentaren. Das ab Tag 1 weiß man das nicht. Das ist alles eine Reise, die wir machen und in der man ja auch jedes Jahr, jeden Tag, jeden Monat besser wird. Ja. Für sich selbst, ne?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du einfach dann ein gutes Umfeld hast. Irgendjemand hast, der dir einfach auch mal ins Gesicht sagt, chill. Das sind nur Zahlen. Am Ende ist das so. Es ist einfach nur eine Zahl. Was sagt das jetzt aus? Das sagt nichts über dich als Menschen, über deinen Wert. Das sagt alles nichts aus. Aber man spricht sich das halt so oder man redet sich das halt so ein, ne? Das ist der Prozess.
Wo wir gerade bei diesem Einreden sind, aus deinem Prozess heraus, was würdest du der Community oder Menschen vielleicht, die dich fragen, mit auf den Weg geben, wenn die ihre eigenen Glaubenssätze haben, von wegen, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus oder ich schäme mich dafür, dass ich hier Content produziere und würde vielleicht sogar mit meinem Gesicht Content machen, aber traue mich das nicht, deswegen mache ich Faceless Content. So, was würdest du dir mit auf den Weg geben?
Also gerade, weil du das mit diesem Faceless Content auch ansprichst, das habe ich in der Tat durch die TikTok-Streamer, die ich betreue, immer wieder. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann mach das so, wie du dich damit wohlfühlst. Und alles andere kommt mit der Zeit. Ich kenne so viele Streamer, die irgendwann ein Face-Reveal gemacht haben und gesagt haben, jetzt fühle ich mich bereit. Ja, aber das musst du machen, wenn du dich bereit fühlst.
Genau, das dauert.
Weil dir jemand sagt, aber du könntest viel mehr Klicks kriegen, wenn du jetzt dein Gesicht zeigst. Egal, wenn du dich nicht wohlfühlst, wird man das merken und dann kriegst du diese Klicks eben nicht. Also mach es so, wie es sich für dich gut anfühlt. Und das, was ich glaube, Max war das vorhin, der das gesagt hat, mach es nicht so, wenn du dich nicht gut damit fühlst, weil das merkst du dann irgendwann. Und dann entwickelst du dich irgendwo hin, wo du nicht sein willst.
Und der musst du dann weiter sein, weil du diese Rolle vorgegeben hast. Ja, das hat Max gesagt.
Und dann spielst du einfach eine fucking Rolle. Und die Frage ist, wie lange bist du mit dieser Rolle glücklich? Das weil auch ein Schauspieler, Kraft. Der in Hollywood irgendeinen Film macht, der geht abends nach Hause und ist nicht mehr die Rolle, sondern der ist wieder einfach eine Privatperson. Und wenn du im Internet stehst, bist du halt dann eigentlich 24/7 fast Schauspieler und das willst du nicht sein.
Der Hauptdarsteller von How I Met Your Mother, der hat ja Ewigkeiten gar keine anderen Rollen mehr bekommen, weil er nur noch auf diese Rolle reduziert wurde. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ey, wenn du irgendwann irgendwas nicht mehr fühlst, dann ist auch Zeit weiterzureisen, so weißt du?
Voll.
100 Pro.
Absolut. Also das ist das A und O, du musst dich damit wohlfühlen, du musst damit glücklich sein. Weil egal, ob das jetzt ein Hobby ist und das Hobby irgendwann zum Beruf wird, du gehst nicht Fußball spielen am Wochenende, wenn du Scheiße findest.
Ja.
Das machst du nicht. Und wenn du irgendwann das Glück hast, dass du dein Hobby zum Beruf machen darfst, dann sollte dir aber auch dein Beruf Spaß machen. So.
Genau.
Egal, ob es Hobby ist oder nicht, das muss dir Spaß machen, weil du verbringst sehr viel Zeit darin.
Machst du auch mit anderen zusammen Videos oder bist du immer allein?
Auch mit anderen zusammen. Also wenn du möchtest, kannst du deinen Song gerne mit mir zusammen pitchen.
Mollux macht Gaming-Content noch vor GTA 6, Alter.
Ja, guck mal. Ich mache auch mit anderen immer wieder zusammen. Cool. Ich habe zum Beispiel auch mit der ARD Chrissy, die bei euch hier moderiert.
Ja.
Wir haben auch zwei Videos zusammen gemacht, die sehr erfolgreich waren. Eine Elfe in Mittelerde.
Wow.
Ah, gut. Ich überleg mal, was mein Lieblingsspiel war und ob es da irgendeinen Ansatz gibt und dann schreibe ich dir mal und dann machen wir was. Also was habe ich denn?
Gerne.
Da fallen mir bestimmt Sachen ein.
War es eine gute Idee?
Ja. Auf jeden Fall. Ich war in London.
Ja. Hast du nochmal als Erwachsener Medis probiert? Hat sich deine Meinung verändert oder war die Erfahrung als Teen so krass, dass das nie wieder eine Option war? Also bezüglich Ritalin und so war das, ne?
Nee, habe ich nicht. Liegt aber gar nicht an der Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich mich tatsächlich an diese Zeit nur noch sehr, sehr dunkel erinnern kann. Also das weiß ich eigentlich mehr, weil es mir meine Mom halt mal erzählt hat, als ich nachgefragt habe. Sondern ich habe nicht das Bedürfnis. Ich fühle mich mittlerweile gut, so wie ich bin. Ich weiß mittlerweile, dass einfach gewisse Dinge auf dieses ADHS zurückzuführen sind, wie eben, dass ich mit gefühlt 80 Bällen jongliere, dass ich meine besten Ideen teilweise vergesse, wenn ich sie nicht sofort irgendwo aufschreibe. Mhm. Und damit kann ich leben. Also das ist für mich alles einfach Teil von mir und das habe ich gelernt, über die Jahre, die Jahrzehnte zu akzeptieren. Damit bin ich völlig fein.
Du brauchst eigentlich gar keine Medis, du hast das so in dein Leben integrieren können.
Genau.
Ne?
Genau.
Er hat natürlich, hast du auch was unfassbar Wichtiges eigentlich auch gezeigt als Live-Beispiel, nämlich, dass es das System ist. Es ist nicht du bist das Problem, sondern das jeweilige System. Weil in der einen Schule, in der man ein bisschen drauf eingegangen ist und gesagt hat, okay, gib mir den Ball, lassen wir den mal kurz da raus, machen wir das, war es kein Problem. Im nächsten System plötzlich bist du so, dass du Medikamente brauchst.
Da warst du das Problem.
Ja, da bist dann du das Problem. Genau. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sehen wir bei vielen erfolgreichen oder zumindest Leute, wo man von sagen würden, hey, alles ist okay, die ADHS haben, die erwachsen sind, weil die sich einfach ein System selbst geschaffen haben. Da, in dem sie leben können, leben wollen, in dem sie existieren können und nicht in dem sie halt klein gemacht werden und vernichtet werden. Ja.
Dazu gehört natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung. Ne?
Auf jeden Fall.
Manche Leute kommen nicht an den Punkt, weil sie nie verstehen, was ist eigentlich mit mir? Und deswegen brauchen wir mehr Akzeptanz. Wie bekommt ihr das eigentlich hin mit Work-Life-Balance? Ein wichtiges Thema. Kann man als Creator-Streamer überhaupt abschalten?
The struggle is real.
Also ich weiß nicht, ob das auch ein ADHS AHS-Thema ist, aber ich habe schon viele, viele schlaflose Nächte gehabt, weil egal wie müde du bist, du legst dich ins Bett und plötzlich kommt dir eine Idee nach der anderen.
Ich
schreibe meine Skripte im Kopf. Jawohl. Und schreibe sie dann quasi auf und ich merke, ich muss sie aufschreiben. Das Problem ist nur, wenn du richtig müde bist, dann denkst du dir, ach, ich merke mir das bis morgen.
Am Arsch merkt man sich was, ja.
Du merkst es dir nicht, aber du denkst trotzdem noch 3 Stunden drüber rum und hast es am nächsten Tag trotzdem vergessen. Also,
ich glaube, es ist kein ADHS-Ding. Ich glaube, es ist so ein Selbstständigsein und Content-Createn-Ding. Ja, weil ich kenne das auch, dass die Work-Life-Balance sehr schwer zu balancieren ist.
Die besten Ideen kommen nachts.
Ja, ist so. Was soll man machen?
Ich habe gelernt jetzt gerade im letzten Jahr mit echt schweren Phasen, die auch echt dunkle Gedanken mit sich gebracht haben, wie wichtig diese Selbstfürsorge für jeden, aber gerade für Leute und auch für Selbstständige ist. Gerade Selbstständige vernachlässigen das sehr, sehr gerne. Es geht nicht ohne Selbstfürsorge. Wenn du das nicht schaffst, dich selbst in den Fokus zu setzen, dann wirst du früher oder später strugglen und wenn ausbrennen. Das, je nachdem wie groß du gewachsen bist, vielleicht auch Jobs daran hängen, ey, dann ist es auch einfach deine Verantwortung, dich um dich zu kümmern.
Ja.
Weil deine Angestellten haben das nicht verdient, irgendwie durch die Scheiße zu gehen, weil du gedacht hast, hey, ich bin der Allergeilste, ich arbeite jetzt 80 Stunden, ich arbeite jetzt 100 Stunden, ich arbeite jetzt 120 Stunden, boom, weg.
Ja, ja.
Period.
Crack. Ich konsumiere Crack.
Ja, wenn's hilft.
Das rückt alles andere in Perspektive, weißt du?
Permaban incoming.
Doc Simpson, wie verlässt du die Komfortzone?
Schrittchenweise, etappenweise. Also ich sag mal, das war ja im Endeffekt bei mir mit diesem Song, von dem ich erzählt habe. Ich meine, die erste Etappe ging über ein Jahr. Aber selbst da habe ich sehr oft meine Komfortzone verlassen. Und das habe ich wirklich häppchenweise gemacht. Und das ist genau so. Du hast dann dieses Erfolgserlebnis. Geil, jetzt habe ich das eingesungen. Jetzt höre ich es auch mal an. Ah, so schlecht ist es gar nicht. Und so gehst du Schritt für Schritt und am Ende denkst du, ja, jetzt veröffentliche ich das Ding auch. Egal. Und genau so, glaube ich, kann man das relativ gut angehen, indem man sich kleine Schritte setzt, in denen du dich wohlfühlst. Dann sind wir wieder bei dem Thema, du musst dich selbst damit wohlfühlen. Das große Ziel bereitet dir Bauchschmerzen, setzt dir kleine Ziele, mit denen du leben kannst, die dir vielleicht nur ein Magengrummeln versetzen, bis du es dann geschafft hast.
Sehr guter Punkt, weil man wächst auch mit diesen Zwischenzielen und das große Ziel kommt einem gar nicht mehr so angsteinflößend vor.
Voll.
Ich finde die alle gut, die Vorschläge, aber ich bleibe bei Crack. Das führt dich immer wieder raus aus deiner Komfortzone, weil
das ist ein guter Podcast.
Definitiv.
Das ist ein guter Podcast für dich. Das heißt Sucht und Ordnung. Einfach mal reinhören.
Also die meisten Leute, die ich kenne, die Crack konsumieren, die sind alle aus ihrer Komfortzone raus.
Das ist mittlerweile scheißegal.
Deswegen, es ist, wie es ist.
Da Freaking Style zu meiner Community gehört, darfst du nicht, mach das nicht, lass was.
Ja, sehr gut. Crack ist keine Lösung.
Was?
Glaubt mir.
Okay. Ja, Leute, wir hatten viel Spaß.
Dir vielen, vielen lieben Dank für diese kurzweiligen 2 Stunden. Es war ein Fest einfach, ey. Mega nice.
Danke euch, es hat großen Spaß gemacht.
Und danke für deinen Hammer-Content.
Ja.
Danke,
ja,
danke fürs Anschauen. Nächstes Mal dann mit Perücke.
Jawohl. Ja, genau. Schreibt uns gerne eine Mail an gh@swr3.de.
Patrick, fühl dich gedrückt, wenn du magst. Und vielen, vielen lieben Dank.
Danke euch.
Bis dann.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Der Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Wikipedia ist ja vielleicht die wichtigste Website unserer Demokratie. Freier Zugang zu Wissen für alle. Es darf sogar jeder selber mitschreiben. Klingt super, aber Rechtsextreme haben die Informationen auf der Plattform manipuliert. Mithilfe von Hunderten von Fake-Accounts haben sie Artikel zur deutschen Geschichte umgeschrieben. Fakten erfunden, den Holocaust relativiert, bis sich eine Handvoll Wikipedianerinnen an die Korrektur macht. Ob die Täter wirklich gestoppt sind, ist bis heute unklar. Unsere Investigativjournalisten nehmen im Podcast Sockenpuppen zu die Spur auf. Sie fragen, wer steckt eigentlich hinter diesem Angriff und können wir Wikipedia noch so richtig vertrauen? Die Recherche führt von den dunkelsten Ecken des Internets zu holzvertäfelten Burschenschaftskellern bis in die Kaderschmiede der Bundeswehr. Den Podcast der Sockenpuppen zu Angriff auf Wikipedia findet ihr in der ARD Audiothek.